Der Goina holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Freundinnen. Mal wieder, wöchentlich, Folge 214 hier mit euren aktuellsten News aus dem deutschen Futsal. 2x20 netto. Mit mir heute euer Futsal-Ökonomist Daniel Weimer auf dieser Seite und ihr wartet schon auf unseren Apostel des Futsals, Sebastian Rauch, unser Futsal-Philosoph. Hi Sebastian.
Daniel, wenn die wüssten da draußen, dass du das hier ganz spontan immer mit der Einführung machst und ich mich immer so ein bisschen darauf vorbereite. Aber ja, hallo Daniel, schön hier zu sein mit dir und an alle da draußen, die uns die eingeschaltet haben, auch. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag oder eine gute Zeit.
Ja, wird heute gut. Viele kleinere Themen und auch ein großes Eskalationsthema in einem ganz anderen Fußballverband, den wir noch gelobt haben. Vor ein, zwei Folgen ging es um den ÖFB. Da tut sich was hinter den Kulissen. Ich dachte schon, im deutschen Futsal rumort es, aber in Österreich ist es da auch richtig am Dampfen. Aber dazu vielleicht gleich, müssen ja die Leute auch ein bisschen an der Spannung halten. Ich will mal mit was ganz Schönem anfangen, was ich diese Woche endlich mal wieder gemacht habe, Sebastian. Ja. Ich habe mal wieder im Futsaltor gestanden, selber.
Fantastisch, Daniel. Ja. Ich habe Bilder gesehen.
Genau, Trikot passt noch. Ich habe mit meiner alten Truppe von den Toro Futsal Lightnings. Wir haben uns wieder zusammengesammelt. 6 Leute waren wir. War richtig schön, Menschen auch nach Jahren wiederzusehen. Also Wahnsinn, was dann wie auch die Wahrnehmung auch verwischt und dann freut sich einfach, und das wie früher, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben dann die Trainingszeit vom Wuppertal SV mitbenutzt und haben dann gegen die Misch aus erste, zweite Mannschaft gespielt, weil die ja gestern noch das Relegationsspiel gegen Benrath hatten. Gut, haben verloren, weil wir vielleicht so gut waren und haben dann so ein Miniturnier gespielt. Das haben wir dann Hin- und Rückspiel gewonnen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte aber wieder richtig Muskelkater gestern. Und vorgestern. ich dachte, den Split-Save kriege ich nicht mehr hin, aber ging noch. Ganz, also wirklich, Muscle Memory ist noch da.
Ja, aber dafür hast du jetzt auch deinen entsprechenden Muskelkater.
Das stimmt. Aber ich habe wieder, ich überlege jetzt wirklich, Spielerpass holen. Nächste Saison soll es eine dritte Mannschaft beim WSV geben. Einfach nur zocken, wer Zeit hat. Ohne Trainingsanwesenheit. Einfach, ja, einfach wieder so niedrige Einstiegsbarrieren. Das brauche ich. Unter der Woche wenig Zeit, vielleicht, ja, zieht es mich da nochmal hin. Also mit 42, komm, geht er noch, oder?
Selbstverständlich. Ich kenne da noch Spieler, die sind ein bisschen jünger und werden noch für die Nationalmannschaft nominiert, Daniel. Also bleib ambitioniert und ehrgeizig.
Ja, obwohl, ich will das ja eigentlich müssen wir mal überlegen, mit 42 kann man noch Futsal spielen, weil meistens ist ja Futsal das hier.
Der Futsal ist nämlich für Fußballer, die gute Technik und so haben.
Kann ich gucken, ob ich das noch drauf habe.
Dafür warst du in deiner aktiven Zeit immer bekannt, Daniel.
Ach, das stimmt. Die Katze war halt da. Ah, Bock gemacht. Wollte ich direkt am Anfang mal teasern, was richtig Positives weg von dem ganzen nationalen und internationalen Futsaldruck. Ist doch schön, Basis zu erleben.
Ja, dass das direkt Sehbare, das direkt, das Empfindbare, das Praktische. Ja, deswegen kann ich auch nicht ganz ohne. Ich könnte zum Beispiel gar nicht komplett nur so Podcast oder unser Presse- und Journalismus-Tun irgendwie machen, sondern ich so eine Aktivität als Trainer oder als Spieler, das ist schon auch ganz wichtig, um irgendwie so dieses Gespür für den Sport auch zu behalten.
Du musst schön reden, Daniel, Sebastian, wir kennen dich ja. Du musst ja auch reden.
Meinst du das? Oh, wenn du wüsstest. Aber der Punkt ist ganz einfach. Wie gesagt, dieses allein die Hallenluft. Die Hallenluft ist ja immer ein bisschen anders.
Ne? Ja, stimmt. Und der Kabinenduft vor allen Dingen. War alles dabei. Was ich übrigens gesehen habe, was stark war, wir hatten jetzt den ehemaligen Mitspieler dabei. Der war nämlich nicht da, der konnte nicht. Aber sein Sohn war dabei. 16 Jahre alt, NLZ-Spieler, nicht, dass es Probleme gibt, wer das war, sag ich mal lieber nicht, weil es hat mich auch gefragt, du siehst direkt die Ausbildung, Wahnsinn, 16 Jahre, die körperliche Ausbildung ist anders als jemand, der nicht im NLZ spielt, unfassbar schnell, intuitiv im Spiel, natürlich diese Anfangsfehler, abseits umlaufen und sowas, ne? Oder nicht hinter die Balllinie rücken, das macht dann so ein Fußballer beim ersten Mal nicht in der Halle, aber die Dynamik, die Ballkontrolle, das ist ja das, was du halt lernst über Jahre hinweg mit NLZ, was dir nie wieder einer nimmt. Und die Leute, ich habe gesagt, ey, du musst in diesen U19-Stützpunkt, du musst parallel zum NLZ in diese Futsal-Nationalmannschaft, weil das wird dir auch helfen bei deinem Weg. Es ist ja nicht ausschließend, aber es ist wohl sehr politisch. Auch in den NLZs, habe ich jetzt rausgehört, ist das Thema nicht ganz so einfach.
Nee, Daniel, ich hab genau die Erfahrung gemacht, bin jetzt ja schon mehrere Jahre U19-Stützpunkttrainer und kann dir sagen, dass die NLZs erstmal im Grundsatz überhaupt kein Interesse daran haben, dass die Spieler noch irgendwas nebenbei machen an Sport, sei es Tischtennis oder sonst was. Rein Fußballfokus und Futsal wird dort auch dann nicht gerne als Ergänzung gesehen. Allerdings, Daniel, einen Punkt muss ich hier noch erwähnen, denn das ist soziologisch und statistisch ganz interessant oder ich würde es mal sagen sportsoziologisch, denn im NLZ, wenn wir das Talent der Spieler im NLZ betrachten, dann sehen wir innerhalb der NLZs nur ungefähr ein Drittel der Spieler, die dieses Talent auf die Platte oder auf den Rasen bringen. Das heißt, Daniel, es sind noch zwei Drittel dieser Talente über und die versuchen wir schlussendlich in die U19-Stützpunkte zu kriegen. Ich kann dir sogar sagen, vier ehemalige NLZ-Spieler tatsächlich haben wir auch im Stützpunkt.
Ja. Genau. Tja, also da müssen wir mehr arbeiten und dass die Jungs dann einfach mitkommen und mitmachen und mehr immer den Leuten erzählen, Futsal ist nicht das hier.
Football, Salsa, Code, Futsal.
So, ne? Ist ein ernsthafter Sport und man lernt parallel was. Cool.
Ja.
Dann, ja, erster Punkt hier auf meiner Liste jetzt kommt das Feedback. Die Community, ihr habt euch alle wieder wunderbar über die Woche gemeldet. Ich komme manchmal gar nicht hinterher und vergesse vielleicht auch so was. Und genau, erstes Feedback, es ging nochmal um das Italien-Spiel und ich hab mal Philipp Bless gefragt, ob der Schuss von dem Podder, das war ja so ein Granaten, so ein Torpedo, wir haben ja so einen extra Namen noch italienisch gesucht, Grüße an Philipp, er hat gemeint, ja, das war ein krasser Schuss, hat er gesagt, fand ich ein geiles Feedback, da musste ich mal nachfragen. So, das war das.
Genau. Du wolltest wissen, wie fühlt sich das an, weil du ja so lange nicht auf der Platte warst, Daniel.
Ja, oh, jetzt weiß ich wieder. War auch so ein Spieler dabei, der hat mir den direkt reingejagt. Da war ich zu langsam, da war ich zu alt. Da war auch so ein Torpedo dabei.
Boah, bin ich glücklich, dass du nicht gegen Italien im Tor standst.
Ja.
Aber wer weiß, Daniel, was noch nicht ist, kann ja noch werden. 42 ist kein Alter, kann ich dir sagen, in der Nationalmannschaft.
Ja. So was finde ich fresh.
Dann hat sich Julian gemeldet bei Spotify. Ein Kommentar bei Spotify. Für alle, ihr könnt auch bei Spotify kommentieren. Wissen, glaube ich, viele gar nicht.
Ja.
Die Funktion gibt's ja auch erst, irgendwie mal vor ein, zwei Jahren, glaube ich, eingeführt. Und zwar ging es um Beresford, den Spieler von Jan Regensburg. Er ist Neuseeländer mit deutschen Wurzeln. Das war ja so ein bisschen offen auch, warum jetzt Beresford für Neuseeland spielt. Er hat ja dieses Turnier in China, gegen China und gegen die Niederlande gespielt. Genau. Das war die Antwort hier drauf auf jeden Fall.
Gut, so. Danke. Ja.
Dann hat uns jemand, Emi hat uns was ganz Interessantes gemeldet. Da hatten wir in der Gruppe aber auch so ein bisschen Differenzen. Er hat nämlich mal hingehört bei der Icon League, hat es angeschaut und dann war eine Szene, in der Max Grünberg thematisiert wurde. Und dann hat der Kommentator darüber gesprochen, dass nicht alle Spieler da sind und irgendwie auch Max Grünberg nicht wegen Futsal-Nationalmannschaft. Und ich glaube anderen auch, aber Futsal stand im Traum und Toni Kroos hat dann tatsächlich gesagt, ja, da muss man halt seine Prioritäten setzen und da ist interessant, was Menschen für Prioritäten setzen, überspitzt gesagt. Also im Grunde hat er da so eine Haltung eingenommen, also ganz klar, also irgendwie ist Icon League, warum geht das hier nicht vor? Wie findest du das, dass sich jetzt Toni Kroos eigentlich so äußert, dass die Icon League vor der Futsal-Nationalmannschaft kommen sollte?
Ja, ich glaube, er hat, glaube ich, so betont, dass er diese Prioritätensetzung nicht gut findet. Genau. Und hat dann so ein bisschen gesagt, ja, sollen die Teams mal unter sich klären. Also, naja, aber er ist ja Liga-Chef, wenn man so möchte, oder die eine Hälfte der Liga-Chefs. Und damit hat er natürlich auch schon so einen kleinen Wink gegeben, könnte man sagen. Ich kann mir vorstellen eben, dass es ihn gar nicht glücklich macht. Zudem ist es dann halt hier, das sehen wir ganz klar anhand solcher Aussagen, es ist kein Synergie, sondern ein Konkurrenzprodukt oder wird als solches gesehen. Ja, also Konkurrenz wird wahrgenommen und nicht keine Kooperation in einer Art und Weise. Also von daher sind alle, die so ein bisschen, du ja auch manchmal, noch von dieser Synergie träumen, sie wird auf jeden Fall nicht bewusst durch die Verantwortlichen entstehen, könnte man dadurch sagen. Ja.
So, das war, ja, muss der DFB klären, wie jemand offiziell mit DFB Symbolisierungscharakter, offizielle Rollen, weiß nicht, ob er welche hat, aber dann auch solche Produkte, also sich Toni, da, naja, gut.
Der Toni Kroos war ja noch nie bekannt dafür, dass er besonders gut mit dem DFB
ist. Hier, Toni Kroos kriegt das hier. Rot! Rot! Das kriegt er dafür. Dann anonyme Meldung, es ging um die Medaillen. Es gab das Bild mit Christopher Wittig und Lukas Krul um die Medaillen, und Christopher Wittig hat die Medaille bekommen für die 75 Spiele, hat er, ne?
Ja, 75. Irgendwie so um den Dreh. Ja, also auf jeden Fall Rekordnationalspieler.
Und Lukas Krul als Tibetan, und die Medaillen gab es übrigens schon immer. Das war nochmal cooles Feedback.
Ja, aber das ist doch krass, Daniel, deswegen sagte ich ja, jetzt, und du hast es ja auch so gesagt, der DFB wird ja sehr bewusst veröffentlichen, was er da veröffentlicht. Der macht sich ja Gedanken und was da passiert, ne? Also sollte der Blödsinn veröffentlichen, wird er sich davor das als Blödsinn deklarieren. Warum haben wir noch nie zuvor, oder ja, also vielleicht haben sie es schon mal veröffentlicht, aber ich habe es nicht gesehen, du auch nicht. Warum hat man noch nie zuvor davon gehört oder gesehen medial, dass es Medaillen gibt für ein Premiere-Spiel, also Debüt? Und jetzt auf einmal ist dann der Lukas Krul mit der Medaille drauf. Entweder Lukas Krul selbst, oder warum ist er überhaupt mit Christopher Wittig drauf? Und warum?
Ja, wahrscheinlich beide. Ich nehme mal an, beide, also immer kontinuierlich positive Unterstellung. Habe ich letztens noch in einem Teammeeting oder einem Teamworkshop gelernt. Heißt, gegenüber in der Kommunikation immer annehmen, dass es positive Absichten war. Deshalb, in dem Fall würde ich jetzt mal annehmen, positiv, es sollte Christopher Wittig gezeigt werden, dann hat halt auch noch Lukas Krul zufällig die Medaille bekommen. Und eigentlich, dann haben sie gesagt, komm hier, mach zusammen das Medaillenbild. Irgendwie so.
Ja, aber das ist ja der Punkt, was das am Ende des Tages, also dann ist man da nicht professionell genug in der Differenzierungsfähigkeit und in der, was das aussagt am Ende. Nochmal, was das aussagt. Und wir haben ja schon betont, dass es Spieler gibt in Deutschland, die wahrscheinlich das Talent und auch das Potenzial dazu haben, zu einem, ja, also wirklich der Nationalmannschaft beizutragen mit Leistung, dass die sich mehr oder weniger da, ich sag mal, vernachlässigt fühlen, benachteiligt fühlen. Und dann sowas zu posten, zeigt nicht viel Fingergefühl, beziehungsweise schlussendlich Kenntnis, was das angeht. Also ja, kann man ja differenzieren, aber wie du sagst, wahrscheinlich Zufall. Aber dann ist, wie gesagt, okay,
ja,
dann lassen wir so stehen. Ja gut,
lassen wir stehen, wissen es nicht. Dann, ja, Adi hat sich gemeldet, Spendenaufruf nochmal für Münster und auch natürlich mit Mainz jetzt, Ali kommt von Münster, für die Student University Games. Und was jetzt nochmal wirklich überraschend auch für mich war, war wirklich der Kostenrahmen, denn der Veranstalter, es waren halt 1.100 Euro pro Spieler im Raum, und der Veranstalter selber schlägt für Übernachtung und Verpflegung 850, da kommt man gar nicht runter, das ist das Minimum an Kosten, das ist schon echt viel Geld, und wenn man das jetzt nicht wie in Münster macht und das subventioniert mit 50% der Kosten, dann ist ja auch so ein Spendenaufruf, boah, für zwei Mannschaften, Männer und Frauen, das sind 25 Spieler, ja, das sind knapp 25.000 Euro, die da irgendwie zustande kommen müssen. Mhm. Also es ist hart. Ich meine, vielleicht können die doch beide denselben Bus nehmen, mit Mainz zusammen, und können mit demselben Bus runterfahren, aber dann hast du trotzdem noch diese Kosten, die der Veranstalter anscheinend, hier dieses, in Salerno ist das ja, in Süditalien, ist auch weit, boah, schade, ja, ist teuer.
Ja, wie gesagt, wir hatten ja in der Gruppe, oder ich hatte auf jeden Fall mit Christian da auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen, weil mittlerweile ist es so für mich, ich denke so an Subsidiaritätsprinzipien, das, am Ende des Tages heißt das, ja, die Studierenden da können ja mal auch schauen, ob sie die Gelder sich eventuell über Familie, über Eltern, Großeltern etc. auch wahrscheinlich dann privat finanzieren können, die ganzen Geschichte. Oder zumindest ein Anteil, ne? Weil das wird sicherlich auch gemacht, ne? Ich glaube, Christian hat es auch betont, das werden die eh machen. Aber eventuell kann man darüber schon einen gewissen Satz an Kosten stemmen. Und dann kann man vielleicht minimal da vielleicht noch mit einer Spende rechnen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt ganz viel Geld reinkommt. Ja, ich bin gespannt. Ich wünsche es natürlich insgesamt aus Futsal-Liebhaberei, dass die Jungs und Mädels da hinfahren können und die Kosten gedeckt bekommen. Ja. Und wie gesagt, zur Not halt privat finanzieren. Ja,
zur Not das hier.
Wenn es hart auf hart kommt, dann nehmen wir den Ball und gehen alleine und machen das mit Herz und Leidenschaft.
Einfach, ja, einfach
hin, Fahrrad. Vielleicht hat jemand irgendwie einen privaten Sponsor im Background.
Ja, oder ein Haus. Aber ich habe auch gesagt, vielleicht hat ja jemand, man braucht manchmal, denkt man an Geldsponsoren. Vielleicht gibt es ja jemanden, der ein Haus vor Ort hat, wo man wohnen kann, um mit dem Veranstalter zu sprechen. Wir wollen hier gar nicht in eurem olympischen Dorf da oder was das ist. Aber wahrscheinlich wollen die das finanziert haben. Das ist halt alles blöd. Naja.
Ja, gut. Wir kriegen das schon hin. Ich bin da optimistisch. Bisher sind sie ja, oder die allermeisten sind immer hingefahren. Ich gehe davon aus, sie kriegen es auch jetzt hin. Über welche Wege auch immer.
Aber schaut euch alle WG Münster, sucht das mal, Wettkampfgemeinschaft Münster, nennt sich die Instagram-Seite, haben auch einen schönen Reel zu diesem Spendenaufruf gemacht. Grüße gehen raus, viel Erfolg. Alemannia Aachen hat sich noch gemeldet, nächstes Jahr geht's weiter. Das war gut. Ich habe dann, also bei irgendeinem Post, es ging um irgendeinen Post, und dann habe ich gesagt, macht ihr denn weiter nächstes Jahr? Ja, machen sie weiter. Gott sei Dank, nicht noch mehr Teams, dann namhafte Teams rausfallen. Denn wir haben, apropos namhafte Teams, wir hatten heute mal in unserer Gruppe nochmal gesammelt, welche Teams hatten wir im deutschen Futsal, namhafte Teams, also namhaft aus dem Fußball,
ja,
die wir schon hatten, die wir verloren haben. Und ich lese mal die Liste vor, wir haben die ein bisschen erweitert, weil einige Namen hatte ich tatsächlich auch vergessen. Wir hatten Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, 1860 München, Carl Zeiss Jena, Werder Bremen, Bayern 05 Uerdingen, Bonner SC, Eintracht Braunschweig, FC Ingolstadt 04, Kickers Offenbach und Rot-Weiß Oberhausen. Alle die hatten mindestens ein Jahr Frauen- oder Männerteam im Spielbetrieb Futsal angemeldet.
Ja.
Lange Liste. Hätte ich jetzt aus dem Bauchhaus gar nicht mehr alle zusammenbekommen.
Im Verhältnis von den namhaften Teams, die noch drin sind im Futsal, ist das auf jeden Fall eine sehr lange Liste. Und am Ende des Tages, wie wir schon betont haben, dieser Ansatz, entsprechend mit einem namenhaften Fußballverein entsprechend in den Futsal zu gehen. Ja, so hart es sich auch anhört, aber ist wahrscheinlich vor allem für die Bundesliga gescheitert. Und spannenderweise werden wir im Sommer höchstwahrscheinlich Florian Roth vom aktuell noch Jahn Regensburg hier im Podcast haben. Und die gehen ja aus dem namhaften Fußballverein über in einen entsprechend kleineren beziehungsweise nicht mehr so namhaften Sportverein. Und warum, wieso, weshalb man diesen Schritt rückwärts wählt und warum er wahrscheinlich auch einen Schritt vorwärts bedeutet, das wird uns Florian Roth dann in einem Podcast hier oder als Gast im Sommer beantworten.
Genau. Ganz spannend. Und damit kommen wir zu dem, er hat hier Feedback, ist ein Feedback-Thema, weil es haben sich 4 Leute gemeldet auf unsere Fragestellung des letzten Podcasts: Warum performt der österreichische Futsal-Nationalmannschaft so schlecht und qualifiziert sich noch nicht mal für die Hauptrunde, wenn man doch mit der Verbindung Fußball-Futsal sehr, sehr innovativ und sehr fortschrittlich im ÖFB umgeht. Und uns haben 4 Leute simultane, unabhängig voneinander, deckungsgleiche Antworten geliefert. Mhm. Und das klingt nach einer richtigen Explosion im ÖFB. Das ein Feedback war erstmal grundsätzlich zur Lage im österreichischen Fußball, den man, glaube ich, echt gut verstehen muss. Und zwar sind, wir dachten ja schon hier,
Bundesliga, oh je, wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Aber die Österreicher haben noch viel mehr Sorgen. Denn dort gibt es 70% der ersten Liga sind Legionäre, sind keine Österreicher, und 95% sind Kicker rund um Balkan. Also sehr, sehr starke Balkan-Community. Klassisch bei uns SFC Stuttgart, Beton Boys war ja sehr ähnlich. Mhm. Und 45% aller österreichischen Spieler irgendwie konzentrieren sich da auf Stella Rossa Berlin, die halt sehr, sehr groß und sehr lange schon sind. Und von denen sind auch sehr viele Nationalmannschaft. 45% der Österreicher spielen da im Tabellenletzten, Tango Wien, also wie auch in der Bundesliga. Die kleineren Teams haben noch die deutschen Spieler, Preußen Münster, Futsal Panthers Köln, also logisch. Kleiner hat man noch mehr Deutsche, hat nicht so viel Kapital. Mhm. Genau. Und die anderen teilen sich dann eben auf. Also so eine Situation ist schon eine große Liga, die da sehr geteilt ist. Ja. Und jetzt kommt es zu dem Problempunkt. Es gibt wohl einen Boykott von Spielern und auch auf einen offenen Brief. Ist schon raus, wird rauskommen. Der sich vor allen Dingen wohl gegen das Trainerteam, nicht Patrick Babic, sondern gegen den Co-Trainer Ristowski. Mhm. Denn der Co-Trainer, das muss man das echt ein bisschen gebraucht, das zu verstehen. Ristowski ist einmal bei Stella Rossa selbst im Trainer und auch Sportdirektor und ist in der Nationalmannschaft einer der Co-Trainer. Diese Konstellation, ein Vereinstrainer gleichzeitig Nationalmannschaft, das haben wir im deutschen Futsal ja schon vor Jahren zum Glück beiseite gelegt und gehört, braucht man eigentlich selbst erklären, gehört sich nicht, weil du eben Anreizprobleme, Opportunismus eben hast. Und das scheint sich auch zu zeigen, weil die Spieler wohl anscheinend die Meinung haben, dass über Stella Rossa viel, viel mehr Spieler kommen. Auch diese Saison, obwohl Stella Rossa dieses Jahr gar nicht gut performt. Das sind gar nicht die Besten. Aber alle kommen ja von Stella Rossa. So, dass sich dort eben jetzt was zusammenbraut. Patrick Babic ist dann wohl ein ehemaliger Spieler von Ristowski. Also da ist jemand, der hält die Zügel wohl sehr, sehr eng mit Ristowski. Wir haben ja mit Patrick Babic noch hoffentlich auch den Podcast, wo wir mal da reingehen können, weil es gibt immer zwei Seiten und deshalb auch ganz spannend. War wohl auch mal fast pleite Stella Rossa vor ein paar Monaten. Dann war sogar Arnautovic im Gespräch, der dann da irgendwie aushelfen sollte finanziell. Und dann hat auch wohl Ristowski durch seine Kontakte, die er natürlich hat, durch seine Stellung da, das irgendwie wieder rumgerissen. Also das scheint gerade richtig zu brodeln.
Ja, das, wie gesagt, jetzt hast du natürlich eine ganze Menge Stoff hier in den Raum geworfen. Und eins muss man erstmal man muss erstmal ein bisschen Ordnung schaffen gerade. Und zum einen möchte ich noch betonen, dass wir letzte Woche ja entsprechendes Lob ausgeführt haben. Und dieses Lob sollte immer noch bestehen bleiben, denn da ging es um eine ganz andere Geschichte. Da ging es um diese Verbindung in der Öffentlichkeit zwischen Futsal und Fußball. Ralf Rangnick, Bundestrainer Fußball und entsprechend zusammen mit dem Futsal-Bundestrainer gestalten da Trainingseinheiten für Kinder. Und das ist eben der Punkt. Das ist eigentlich auch der Punkt, der am Ende des Tages das Problem, was da jetzt gerade besteht, über vielleicht ein, zwei Generationen komplett lösen wird. Auch das Problem, dass eben so viele Legionäre vom Balkan in die österreichische Liga strömen. Warum? Ist ja super niedrigschwellig, Daniel. Ist ja noch niedrigschwelliger als hier, um dann in die Champions League oder zumindest in die Vorrunde der Champions League zu kommen mit dem Meister. Ne? Kleinere Liga nochmal, ne? Und damit verbunden auch jetzt nicht verwunderlich, dass das, ich sag mal, eine ähnliche bis hin halt eben noch krassere Legionärstruktur hat, wie bei uns in Deutschland. So, oder als bei uns in Deutschland. Wie gesagt, das Problem wäre durch entsprechendes Synergie, Kultur, Futsal, Fußball, Potenzial auf jeden Fall lösbar, über lange Sicht. Zugleich muss man betonen, dass Österreich mit 9 Millionen, ungefähr mit 9 Millionen Einwohnern natürlich, natürlich auch im Futsal-Kontext, dass da weniger Diversität zu erwarten ist als bei uns in Deutschland mit fast jetzt mittlerweile 84 Millionen Bürgern oder Einwohnern. So. Und wir haben, glaube ich, das fast ein ähnliches Phänomen gehabt. Das ist noch nicht lange her, Daniel, weiß noch zur Gründung, als entsprechende Vereinstrainer eben das komplette Trainerteam oder Co-Trainerteam der Nationalmannschaft geschaffen hat. Bis heute haben wir eben diese Trainerstrukturen erhalten. Natürlich sind die Trainer wie Daniel Gerlach, Daniel Friedl oder auch Carlos von Ostköln. Also bis heute sind die Trainer und kommen aber drei von vier Trainern der deutschen Futsal-Nationalmannschaften, der A und der U19, stammen ursprünglich aus Köln. Ja, also von den Futsal-Panthers Köln. Auch das ist, ne, wie gesagt, da in der Hinsicht sieht es bei uns nicht viel besser aus, denn diese Strukturen wurden ja erhalten. Ja, nur dass sie sich eben dann aus der Kölner Sicht da getrennt haben oder aus diesem Doppelmandat. Und das ist nämlich aktuell in Österreich noch das Problem. Diese Doppelmandate und damit auch Interessenkonflikte, die dann da auch entsprechend kritisch beäugt werden, die auch schon bei uns früher kritisch beäugt wurden. Ich war unter anderem auch jemand, der das natürlich kritisch beäugt hat damals. Denn es geht insgesamt um die Futsalentwicklung. Und da ist natürlich eine Professionalität hinsichtlich der Einfachmandate, also der spezifischen Mandate, deutlich wertvoller, als dass man in Interessenkonflikte gerät, weil man halt auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Und dann wird einem Vetternwirtschaft vorgeworfen, hatten wir alles auch schon in Deutschland. Ich habe
von Bayer Oeding erklärt, die Vetternwirtschaft hat bei mir nicht funktioniert, denn aus dem Team, wo ich damals gespielt habe, ist Dennis Bessel,
Christian Sauer
und Benny Sahil. irgendwie im DFB-System, wenn die Sahel zwischendurch wieder raus. Ich nicht. Das hat nicht geklappt. Aber ja, also meldet uns da im österreichischen Fußball, ganz hochspannend. Ich finde das weiter gut, was sie machen. Genau. Das Mindset passt und deswegen bleiben auch übrigens, weil dann, das war dann die These, aufgrund dieses Diskurses bleiben die guten Spieler weg und deshalb ist man auch nicht so stark. So, ja, das war deswegen so ein bisschen jetzt was, genau.
Naja. Es verwundert mich nicht, dass da halt so eine Proportion oder so Proportionalität und Diversität im geringen Maße eben nur herrscht. Verwundert mich nicht. Gleichzeitig freue ich mich auf Patrick Babic als Gast, weil da geht es ja um viel mehr als nur um sowas. Also das ist für mich schon fast uninteressant in der Hinsicht. Mir geht es viel mehr, okay, was ist deren Idee, wie der Futsal im Fußballverband und so weiter verortet wird. Das werden meine Fragen sein, falls du da noch zu der entsprechenden Mandatschaften Fragen stellen willst, kannst du es machen. Aber ich freue mich auf den Besuch von Patrick Babic bei uns im Podcast, um da über den österreichischen Futsal in interessanter Weise zu sprechen.
Genau. So, dann sind wir durch beim Feedback noch. Wir kommen zu den News. Und zwar die internationalen News. Erster interessanter Punkt, der englische Futsal geht sehr, sehr viel transparenter mit dem Livestream und den Statistiken um. In Deutschland sehen wir nichts von den DFB-Statistiken, selbst damals noch bei Fortuna Düsseldorf in den Meetings war das sehr bedeckt. Wie waren denn jetzt die Views? Was ist denn die Zugriffsraten auf Instagram? Wie viel schauen denn jetzt rein? Und der englische Futsal hat das hier auf der Instagram-Seite veröffentlicht. Einmal haben sie es The Socials genannt. Das war diese internationale Futsalwoche, also aufgrund dieser Qualifikationsturniere. Und dort gab es 1,6 Millionen Views anscheinend auf den sozialen Kanälen. 95.000 Accounts sind erreicht worden, 20.000 Interaktionen und 80% unter 35 Jahre. Aber das sind wir mit unserem Podcast. Wir sind meist, da 40% sind zwischen 35 und 45. Also da erreichen sie deutlich jüngeres Publikum. Und das Streaming. Es gab 45.000 Views des Live-Streamings der Spiele anscheinend. 1690 war der Höhepunkt von gleichzeitigen Zuschauern. Und 10.000 gegen Schweden, 10.000 Stunden geschaut, 50 Länder erreicht. Hey, das würde ich mir mal vom DFB wünschen zur Fußballnationalmannschaft. Ich glaube, das ist schön, interessant.
Ja, also so eine Transparenz, ne, um das nachzuvollziehen. Ich kann mich erinnern, Daniel, dass über, also ich glaube, über YouTube kannst du natürlich sehr gut sehen, wie viele Leute einschalten und da reinschauen. Aber so im Gesamtkontext ist das schon eine ganz spannende statistische Transparenz und von der man was ablesen kann. Und das würde ich auch sehr begrüßen in Deutschland beim DFB.
Ja. Dann hatten wir die UEFA Vorrunde Endstand mit England. Wir sind gleich beim letzten Podcast, dann haben noch einige Spiele gefehlt. Also in der Hauptrunde und dann potenzieller Gegner von Deutschland. Ich gehe einfach mal durch. Sind jetzt Andorra, Dänemark, Schweden, Nordirland, Nordmazedonien, Litauen, Kosovo, Montenegro, Lettland, Albanien, Norwegen und Estland. Und eben überraschend raus, gerade deutschsprachige Länder mit Schweiz und Österreich, aber auch England gegen Nordirland. Das ist schon, glaube ich, für den englischen Futsal auch hart. Also, dass Nordirland weiterkommt und die Engländer nicht.
Ja, das ist, also unabhängig davon, dass es da durchaus kulturell-religiöse Hintergründe und vor allem politische Hintergründe hat, wobei da Irland und England nochmal ganz anders zu betrachten sind. Oder Nordirland und Irland wäre noch krasser. Ja, das wäre so, als würde, keine Ahnung, würde Österreich oder würde die Schweiz Deutschland rauswerfen. So in der Art, könnte man betonen. In
oder Saarland. Art. Nee, keine Ahnung. Okay. Da will ich jetzt politisch da jetzt nicht reinhauen. Da kenne ich mich jetzt.
Das Saarland. Das will ich jetzt nicht mit Nordirland
verbinden. Okay.
Aber ist okay.
Dann gab es ein interessantes Freundschaftsspiel, nämlich Vietnam gegen Russland. U19-Spiel. Russland gewinnt 0-14 gegen Vietnam, U19. Für mich spannend, einfach zu sehen, dass Russland auch international wieder im Futsal oder noch aktiv ist. Also es ist nicht so, dass sie jetzt auf der ganzen Welt jetzt die Spieler jetzt nicht spielen dürfen. Es ist ja wirklich moralisch, gibt es da kein richtig oder falsch. Der eine sieht es so, sagt, Sport gehört, ist politisch frei. Sportler sollen gerade die Kommunikation über die Grenzen hinweg suchen. Und somit immer den Austausch halten. Die anderen sagen, nee, es gibt schon Verhalten, das muss man sanktionieren. Ist schwer, ich will es wertfrei im Raum stellen. Sie sind da und spielen auch noch internationale Spiele.
ja, das ist, also wie gesagt, du kennst meine Haltung dazu, dass ich Politik und Sport strikt trenne. Und damit verbunden freut es mich, dass Russland auf jeden Fall wieder am Futsal-Spielbetrieb weltweit irgendwie teilnimmt.
Die alten eisernen vorherigen Netzwerke nochmal aufgemacht hier mit Vietnam. Da hat man nochmal da. Dann haben wir
der Kommunismus.
Kommunismus lebt. Die United Futsal, dieses ominöse Projekt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe immer nicht verstanden, was eigentlich dahinter steckt, aber Miguelin ist jetzt sogar National Training Camp Director. Also die ziehen dann schon bekannte Futsalgrößen aus dem spanischen Futsal zusammen. Ricardinho ist auch dabei aus Portugal. Also hey, ich weiß immer noch nicht mehr. Ich vergesse auch jedes Mal, wenn ich da weiter reinzuschauen. Ich habe nochmal geschaut nach dem Post von Miguelin, ob ich irgendwas verstehe aus den ganzen Posts. Irgendwas mit Kindern, irgendwelche Camps. Aber warum macht man da so eine Werbung? Und warum braucht man dann solche großen Namen dafür? I don't know, ich bin lost. Ja, vielleicht werden sie auf.
Ja, klärt uns auf und schlussendlich ist doch schön, Daniel. Also ist auch schön, zeigt ja auch, dass die, ja, also es wird wahrscheinlich auch gut bezahlt, von daher.
Ja, irgendwie sowas ja. In die Richtung wird das sein. Dann habe ich noch internationale News. Mal war es mal spannend, sich die spanische Liga anzuschauen, wie es da steht. Die sind noch in der Hauptrunde, die kommen dann auch in die Playoff-Runde im spanischen Futsal, ähnlich zur deutschen Liga. Die Top 8 kommen in die Playoff, aber die Liga ist natürlich viel größer, also es man muss schon kämpfen in die Top 8. Und dann gibt es das Viertelfinale und das Halbfinale im Best of 3 und das Finale im Best of 5. Und jetzt war wieder spannend, dass mich Palma und auch Cartagena, die ja in der Champions League dieses Jahr gespielt haben, jetzt zwar unter die Top 8 kommen, aber Barcelona ist wieder vorne dran. Einfach mal wieder einen Blick geworfen auf die spanische Liga, weil wir es vielleicht nicht immer so machen. El Pozo ist dann auch zweiter Platz. Dann kommen Mancenano, das kann ich gar nicht. Inter Movistar, Cartagena, Palma und Rhein kennt man eigentlich auch. Aber den Drittplatzierten kenne ich nicht so richtig. Da habt ihr mir auch in der Gruppe nichts geantwortet.
Ja, ich kam noch nicht dazu. Ich war ja am Wochenende auch durchaus beschäftigt. Aber der Punkt ist ganz einfach. In Spanien hat sich mittlerweile so ein bisschen auch durchaus ökonomische Prinzipien erkennbar gemacht in den letzten Jahren. Die Teams sind erstmal grundsätzlich zufrieden, in die Playoffs zu kommen. Und die schlussendlichen Meister, Daniel, in Spanien sind in den letzten Jahren seltener die Tabellenersten der regulären Saison. Also die wissen dann auch, wann die heiße Phase beginnt. Es sind ja auch ganz andere Teams, ganz andere Belastungsparameter, alles Nationalspieler. Die wissen ganz genau, wie sie sich eben auf 100% für die Rückrunde beziehungsweise für die Playoffs bringen. Und ja. Daher das zur Einschätzung der aktuellen Tabellensituation in Spanien.
Dann haben wir zu den, das waren die internationalen News, richtig. Doch einmal noch, unser aktueller Beitrag. Ich habe heute einen Beitrag online gestellt, damit sich mal Internationale auch ein Bild vom deutschen Futsal machen können. Auf www.mrfutsal.de gibt es nämlich zwei Beiträge, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, zum deutschen Ligen-Futsal-System, also welche Verbände haben wir, wie viele Vereine sind in welchem Verband. Ich glaube, also für alle Deutsche interessant nochmal zu sehen, wo sind denn jetzt die Vereine überhaupt auf dem ersten, zweiten, dritten Level? Es gibt nur zwei Landesverbände mit Bayern und mit Niederrhein, die bis zum vierten Level eine Futsalliga haben. Schaut gerne mal rein, ist online. Die Woche kommt auch noch der Instagram Push dazu. Könnt ihr reinschauen und haben euch da mal Grafiken bereitgestellt und das mal aufbereitet. Ja. Aber eben auch auf Englisch, weil wir haben ja auch den Auftakt, mal andere Länder abzuholen.
Genau, sonst, also man erfährt schon innerhalb von Deutschland wenig über den deutschen Futsal.
Richtig.
Wenn man jetzt den DFB betont. Und dann nehmen wir unseren Auftrag wahr, um auch eben den deutschen Futsal noch auch differenzierter interessant zu gestalten für den internationalen Kontext.
Damit die anderen uns nicht immer hier so klein
sind. Da sind wir so gut wie San Marino, Luxemburg, Liechtenstein.
Ja, das wissen die schon, dass wir nicht mehr so schlecht sind.
Ja, so schlecht sind wir nicht mehr. Zumindest was die aktuellen Ergebnisse angeht.
Dann News, nationale News. Rund um Deutschland ganz spannende News aus dem Tiefen des DFB, aber nicht vom DFB selber, sondern ein LinkedIn-Beitrag von einem Manager, der dort anscheinend mit dem Partner zusammenarbeitet. Michael Schillinger genannt, ist der CEO von Next Level Sports Marketing. Hängen anscheinend beim DFB als Beratung mit drinne. Und hier wurde nämlich verkündet dann die Woche, der Deutsche Fußballbund startet am 22. Mai mit DFB TV einen eigenen Pay-TV-Sender. Preis 5,99 € im Monat oder 59,99 € im Jahr. Oh, richtiger Schnapper im Jahr. Können wir richtig sparen. Inhalte werden sein Junioren-Nationalteams, zweite Frauen-Bundesliga, Amateure, Futsal, E-Pokal, Behind the Scenes rund um Nationalmannschaften. Ich habe jetzt, also nicht dabei, alles, was aktuell den klassischen Medienrechten vermarktet wird, wie zum Beispiel A, Nationalmannschaften, DFB-Pokal.
Mhm.
Heißt für mich jetzt, DFB-Futsal-Nationalmannschaft müsste drin sein und die DFB-Futsal-Bundesliga.
Mhm.
Ich habe jetzt dem Michael Schellinger auch mal geschrieben, muss mal gucken, ob ich mir eine Antwort bekomme, was das denn jetzt für Futsal bedeutet. Oder jemand da draußen, der uns hört, erklärt uns mal, was dahinter hängt. Oder wir schreiben eine offizielle Presseanfrage jetzt mit unserer Redaktion @mrfutsal.de, können wir jetzt ja auch offiziell schreiben. Wir sammeln noch Antworten, Sebastian. Alle uns schreiben, damit wir eure Fragen mitgeben können, wenn wir den DFB anschreiben. Ja. Und da habe ich keine Antwort erhalten. Aber das heißt, es könnte sein, dass wir dann hinter einer Paywall hängen. Jetzt,
ja.
Positiv oder negativ, ist jetzt die Frage. Gerade jetzt für Futsal.
Ja.
Also, ja. Ich glaube, der Content, die Qualität steigt. Je mehr Geld direkt vermarktet, Produktion wird steigen. Interessant wäre auch zu sagen, okay, wenn wir das machen, dann kriegt ihr auch den Livestream in der Bundesliga subventioniert oder finanziert oder sowas. Das wäre natürlich dann ein starker Schritt.
Aber du weißt auch, sobald man im Pay-TV ist, gilt es auch, die Quote zu erreichen. Ne? Und daran wird dann gemessen, auch Verteilung der Gelder, die dann reingehen. Oh, ich bin ganz gespannt. Sollte der Futsal wirklich auch mit der Nationalmannschaft beispielsweise hinter so einer Zahlschranke stehen, bin ich sehr gespannt, ob das der Entwicklung gut tun wird.
Also auch jetzt hier, das Ergebnis jetzt hier von dem Michael Schellinger war auch, kann man nicht sagen. Also man hat da mehr Kontrolle, man kennt seine Kunden besser. Das sehen wir auch selbst beim Podcast. Also wenn wir das über Spotify zusammenziehen, dann ist das interessanter. Zum Beispiel YouTube wird einmal automatisch auf YouTube hochgeladen. Danach kriegen wir über Spotify keine Infos über YouTube. Ja. Wir müssen also schon zweimal schauen, wen erreichen wir. Also die Wertschöpfungskette hast du in der Hand.
Ja.
Über dieses DFB-TV, ich finde leider 6 € im Monat too much. Denn jeder hat Abos, also selbst die großen Anbieter kommen ja an die Grenzen mit Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, The Zone. Das ist zu viel. Also dann nochmal 6 € im Monat. Also ich werde das nicht mitmachen. Also
ja, das ist der Punkt. Wie gesagt, da muss man eben aus Sicht des Futsals differenzieren. Junioren-Nationalteams, gegebenenfalls auch sowas wie Behind the Scenes rund um die Nationalmannschaften. Sowas in der Art. Ich denke, dafür werden sich Leute dann auch vielleicht 5,99 € im Monat gönnen, in einer Art und Weise. Aber Futsal, Amateure auch die zweite Frauenbundesliga. Ja, ich glaube, dass ob das da positive Auswirkungen hat.
Ja, komm, ich bin gespannt. 2 € wäre ich dabei. Ich glaube, da wären viele dabei. 2 € im Monat, ja komm.
Ja, aber nochmal, wir wollen ja auch Leute finden, die ja unabhängig davon sagen, ey, für Futsal zahle ich 2 €. Ja. Die Frage ist halt, ob du dadurch mehr Viewer kriegst. Das ist die wichtige Frage. Und
du brauchst aber nicht mehr, wenn die Einnahmen dann wiederum, wenn du es besser vermarkten kannst, dann selber platzieren kannst. Ja. Die Einnahmen können also steigen dann, aber wir sind im Sport.
Ja, genau.
Sport ist ideell. Wenn du es zu ökonomisch siehst, verlierst du ja Leute, die Sport machen. Dann hast du die größere ökonomische Rendite.
Richtig.
Sagt der Ökonom, hey geil, aus BWL-Sicht alles richtig gemacht, geile Aktion DFB, aber ihr erreicht jetzt, zwar mit einem höheren Gewinn, erreicht ihr aber gerade 30% weniger Menschen.
Richtig.
Und das ist ja dann eine langfristige Abschmelzung von Sportinteressierten. Das ist ja nicht wie ein Produkt, was jemand unbedingt konsumieren muss. Sport ist immer ein Produkt, das entsteht durch Konsum und Kenntnis, durch Eltern, durch Freunde. Das braucht Jahre zum Entstehen. Und wenn ich da abschneide und die Leute nicht abhole, dann habe ich ein 10-Jahren-Problem, weiß gar nicht, woher das kommt.
Richtig, richtig. Nochmal, die Frage ist halt, ob das nachhaltig dann auch wirklich was hat. Nochmal, die haben jetzt gerade aktuell in der Hinsicht keine Einnahmen. Das ist ja kostenlos. Deswegen, und jetzt Pay-TV, das heißt, natürlich haben die zusätzlich hier Einnahmen. Das ist klar. Und das ist auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie du gerade schon sagst, betriebswirtschaftlich gedacht, erstmal kurzfristig super.
Wir haben schon Einnahmen, Sebastian, nur du musst ja dann
ja, aber nicht
so. Wenn du keine eigene Plattform hast, geht ja ein Teil deiner Rendite an die Plattform.
Richtig, richtig. Zusätzliche Einnahmen, so hätte ich es betonen müssen. Das ist dadurch zusätzliche Einnahmen, also man verspricht sich dadurch zusätzliche Einnahmen. Ja, aber wie du schon sagst, ich betone hier oder ich möchte auch betonen, dass ich zweifle, dass das kulturelle Wachstum, das, was der Futsal benötigt, hier schlussendlich dann auch gefördert wird.
Du hast vielleicht die Spillover-Effekte, das wird schon thematisiert, dass du jetzt sagst, du gehst als Fußballer dahin, der an der zweiten Frauenbundesliga interessiert ist oder Nationalmannschaft, dann siehst du Futsal. Und dann, aber ganz ehrlich, das wissen wir doch schon, Sport Deutschland schon, das funktioniert nicht. Da bleibt niemand hängen, nur weil er Basketball sucht oder Handball. Oder gut, guck mal in den Futsal-Stream rein, das klappt doch nicht. Das ist genau, also.
Ja. Insgesamt, das ist insgesamt, ich möchte das mal so ein bisschen nochmal aus der Metaebene betrachten, das sind, wie du hast es auch schon so betont, das sind ja typische ökonomische Argumente, die dann hier aufgebracht werden können, die dafür sprechen, dass man das macht. In realer Situation, wenn ich das jetzt differenziere auf den Futsal, auf seine Größe, auf das, was wir alles wissen, was der Futsal so mit sich bringt, an Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, bezweifle ich eben, dass dann schlussendlich diese Argumente auch für den Futsal greifen. Schlussendlich. Das bezweifle ich.
Aber wer mehr weiß, meldet uns mal zurück, wer mehr über diesen Deal weiß. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Apropos Stream. Auf jeden Fall. Die nächste, jetzt am Samstag, PCF Mülheim gegen Karlsruhe SC. Wir wagen den Stream. Du schaust noch, ob du dabei bist, glaube ich. Ich werde da sein. Aber Warnung geht raus. Wir haben kein Wi-Fi in der Halle. Der Kommentatorenplatz wird irgendwo rechts sein. Die Halle hat eine ganz kleine Tribüne. Also wir werden normale Werbung für den Stream machen, aber wir geben jetzt schon mit, es ist ein High-Risk-Stream. Also ob der läuft, weiß ich nicht.
Genau, ob der läuft, ob das Bild gut sein wird. Also wir nehmen euch mit auf eine Reise in die Futsal-Landkarte Deutschlands. Und in Mülheim hat man dann diese Halle zur Verfügung für die Bundesliga-Relegation. Und wir zeigen einfach die Realität auf. Mal besser und mal schlechter. Mal schauen, wie es wird im Mülheim.
Genau. Dann gibt es ganz viele Turniere jetzt demnächst im Sommer. Also wird ganz viel gemacht. Alle generieren auch schon ihre Turnierbilder mit KI. Es gibt den Pfosten Cup zum Beispiel. Dann gibt es hier ein Turnier von AFG Bergstraße. Auch richtig groß mit 20, 30 Teams. Habe ich auch mal geschaut. European Futsal Stars Cup 2026 von AFG Bergstraße aus Hessen, Richtung Frankfurt ist das ja. Und suchen ganz viele Teams und es gibt auch vom GSV Duisburg. Ist zwar ein Gehörlosenverein, aber die suchen völlig offen. Auch erstes Futsal-Tournament 2026 in Duisburg, 16. Mai. Und wir, bei Wuppertal SV planen wir auch den Holzpfosten Cup, diesmal mit internationalen Teams aus England, aus Kroatien, aus Belgien und ein paar deutsche Bekannte sind dabei. Also der Sommer wird geil, da kommt ein bisschen was.
Weißt du, wer noch dabei ist?
Wer denn?
Im Pfosten Cup?
Wer denn?
Unser DFB-U19-Stützpunkt.
Oh, okay, sehr gut. Ja.
Natürlich. Ja, wir wurden angefragt und ich habe zugesagt und werde dann schauen, dass wir da eine interessante junge Truppe bereitstellen werden, die dann schlussendlich weitere Spielpraxis sammeln darf.
Hey, Jungs, ey, überragend. Zu genießen für alle.
Das ist dann wieder. Das war dein Otto in der Halle. Der Holzpfosten
passt ja perfekt. In der Halle.
Ja, genau, der Halle in der Alfred-Berg-Sporthalle. Also genau, ich habe ja hier ganz vergessen, also Futsal Nürnberg ist dabei, Wuppertal SV ist dabei, Hannover 96, die Futsal Dragons, Adi Frebatsch aus Augsburg sind dabei, Futsal Hamburg und der FC Augustdorf. Ach schön, ja, die wollen wir immer noch mal einen Livestream machen. Grüße gehen raus an den FC Augsburg und halt U19. Ihr steht jetzt nicht auf dem Plakat irgendwie.
Nee, wir haben ja übrigens auch gerade so, das kann man so ein bisschen erzählen, Planung in Schwerte. Wir machen ja auch gerade aktuell wieder Tryouts, ja, für U17-Spieler, die wir dann an den U19-Bereich ranführen wollen. Und darüber kamen wir ins Gespräch und als ich das hörte und der Loris angefragt und ja, wir wollen auf jeden Fall daran teilnehmen und haben uns angemeldet.
Ja, mega. Ja. So, wir haben hier so viel News. Die Zeit verrennt ja hier. Ich werde auf die nächsten. Hau ich einfach raus, ohne Kommentar.
Quatsch. Ja, bitte.
Ich weiß es auch dann. Nee, aber das eine ist ja schon nochmal wichtig. Regensburg verliert gegen Lörrach United, übrigens 3-10. Lörrach United dann sicher in der Regionalliga Süd. Regensburg gewinnt aber auch gegen Darmstadt. Also habe ich da gegeben, bis 3-7 war es. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Scheint damit dann auch drin zu sein. Es gibt auch eine letzte Option wohl. Mehr weiß man nicht, dass sogar Darmstadt drinnen bleiben könnte. Also das waren einmal die Informationen. Grüße gehen raus. Glückwunsch an Lörrach United. Die auch gestern im Stream waren bei Balkan Boys. Grüße gehen raus. Sie haben gesagt, ja, Mr. Futsal, merkt uns euer Namen, merkt ihr unseren Namen. Wir kommen in die Bundesliga. Also Lörrach ist ja ganz im Süden. Ja. Also es ist wirklich am Bodensee, nicht Bodensee, bei Basel, an der Schweizer Grenze. Ich habe es direkt auf unsere Futsalland-Karte draufgepackt. Da waren sie auch noch nicht drauf. So wie die Asthma Junior Boys aus Reutlingen sind auf unserer Futsalland-Karte.
Kam nicht Joachim Löw auch aus Lörrach? Da kommt er, glaube ich, her.
Okay, da könnte sein, dass man das schon mal gehört hat. Ja.
Mhm. Naja. Ja, ich bin gespannt. Wir nehmen euch bei Wort. Und sind gespannt, ob diesen Worten auch Taten folgen.
Ja. Dann haben wir ganz kurz eine witzige Aktion von Kölners Panthers, auf die Frauenerfolge nochmal aufmerksam zu machen. War ein lustiger Reel oder verschiedene Bilder, die sie da mal gemacht haben, weil die Frauen sind ja deutscher Meister geworden. Dass man nicht die Frauen vergisst, das fand ich super. Dann gab es nochmal den DFB-Futsal-Kanal, der nochmal das Thema Futsal an der Schule des Hamburger Fußballverbandes hervorgehoben hat. Das fand ich gut. Kim Hedrich hat sich nun auch verkauft, der Medienprostitution erlegen und ist der Icon League beigetreten für das Team Two Stripes. Lassen wir einfach unkommentiert, haben wir so oft gemacht. Dafür Josef Kasic ist wieder da oder frei, denn er ist nicht mehr Trainer von Players United. Wir haben ihn direkt angeschrieben, dass er natürlich gerne im Futsal, wir würden uns freuen, wenn er wieder zurückkommt. Hat er gemeint, ja, macht er auch. Also vielleicht sehen wir Josef Kasic dann als Spielertrainer im Futsal. Dann ist das auch eine gute Story. Und hatten wir noch das Interview von Marcel.
Aber darf ich noch mal kurz was sagen, Daniel?
Ja.
Zu Josef Kasic.
Gerne.
Ich meine mich zu erinnern, ihr hattet da ja, ich glaube Christian war es sogar, der hatte ja da irgendwie so einen Beitrag uns gezeigt, so eine Anrede, so eine Ansprache von Josef Kasic. Und Christian hat schon hat er nicht betont, irgendwie guckt euch mal Pizarro an. Der ist gar nicht einverstanden mit dieser Ansprache. Und Pizarro ist der Teamchef, ne? So, der dann für diese Entlassung gesorgt hat. Vielleicht war das ein ausschlaggebender Punkt. Naja, aber für den Futsal würde er sicherlich, bei Weilimdorf würde er sicherlich weiterhelfen.
Ja, Pizarro muss noch erklären, was Futsal ist hier.
Leute, Futsal ist Fußball auf kleinem Feld in Halle.
So, dann weiß auch Pizarro, was
das ist. Dann sagt er, nee, das ist Icon League.
Genau. Das ist ja große Tor. Das ist ja große Tor in kleiner Halle. Ja,
aber kleine Feld.
Das große Tor, ja gut. Okay. Genau, Interview von Marcel, letzte News, die wir hier haben. Dann haben wir echt heute viel gehabt. Jetzt habe ich das Interview nicht. Du hast da drüber was geschrieben, Sebastian. Toll, wo ist das Interview? Jetzt habe ich es hier draufgeworfen. Ich speichere mir jetzt immer schon alle Links ab. Doch, hier. Ich mache das jetzt immer so, dass ich mir die Links alle abspeichere. Genau, Marcel Losfeld, neues Level erreicht, hat er gesagt.
Mhm. Ein hohes Level, genau, ein hohes Level. Aber auch damit ein neues eigentlich, oder?
Genau, also unser Programm für dieses Jahr war so zusammengestellt, dass wir die Gegner bewusst ausgewählt haben, mit Spielen gegen die Mannschaften aus Italien und Kroatien. Das war eine gute Wahl, gut, nachblickend gesehen, ja. Wenn ich die Bilanz anschaue, kann ich sagen, dass es ein sehr positives Jahr war, mit 4 Siegen und 2 Unentschieden, ja, absolut. In den beiden Spielen haben wir eine überragende Defensivarbeit geleistet. Boah, würde ich auch sagen. Im Vorfeld bin ich davon ausgegangen, dass die Mannschaft wie Italien und Kroatien mehr am Ball sein werden wie wir. Italien hat Spieler, die 1-1 stark sind. Haben wir gut gemeistert. Wir können sich alles vorlesen. Könnt euch schauen, DFB. Wo ist das? DFB.de, genau, da steht der ganze. Hast du noch Highlights?
Aus dem Interview auf jeden Fall. Erstmal geht alles in die Shownotes. Dass der Link dann dafür zur Verfügung steht. Ja, also erstmal das jetzt im Rückblick, auch wenn man das Spiel gegen Kroatien noch betrachtet und diese beiden Spiele, dieses 1 zu 1 gegen Italien, das würde ich nicht überbewerten. Ne? Also, weil Italien auch im Umbruch ist. Das ist jetzt nicht, dass Italien das noch vor einem halben Jahr oder Jahr zusammengespielt hat. Und Marcel sagt aber etwas in dem Interview, was auf jeden Fall unsere deutschen Futsal-Ohren schlackern lässt. Denn er hat gesagt, wir haben gezeigt, dass wir mit den besten Teams aus Europa auf Augenhöhe spielen und keine Angst vor diesen Gegnern haben müssen. Ja, und das gibt viel Hoffnung für die anstehende WM-Quali. Also so ein bisschen hört man raus, ein ganz bewusstes Ziel, lass uns für die WM qualifizieren. Ja, also das schon. Zugleich muss ich aber sagen, dass dieses Interview, ich sehe hier so ein leicht, so, wenn man das analytisch betrachtet, inhaltsanalytisch, also sinngemäß, ich sehe hier schon einen Kontrast zu dem, was Marcel direkt nach dem Spiel gesagt hat. Denn das ist hier schon, ja, ich sag mal, im Interview schriftlich, das ist ja schon fast wie so eine kleine Kampfansage. Ne? So von wegen, wir müssen keine Angst vor denen haben, wir spielen auf Augenhöhe. Aber nach dem 0-2 gegen Kroatien, sind wir schon bei dem Topic jetzt, bei dem Spiel, oder wollen wir damit den Übergang schaffen?
Das wäre ein super Übergang, das wäre das nächste gewesen. Genau. Das Spiel gegen Kroatien am Dienstag.
Richtig.
In Hamburg, 2900 Zuschauer in der Hamburger Halle.
Genau, lass uns doch direkt da einsteigen, das 0-2 gegen Kroatien. Und lass uns das von, ich beginne mal hinten, nach dem Spiel 0-2 verloren. Und was man gemerkt hat, ich hatte das Gefühl, und eins muss ich auch betonen, Daniel, ich hatte unter der Woche mit mehreren Bundesliga-Trainern, also tatsächlich aus der Bundesliga, gesprochen. Ich telefoniere mittlerweile wöchentlich mit mehreren aus der Bundesliga und auch mit ehemaligen Bundesliga-Trainern. Und wir haben auch über diese Länderspiele gesprochen. Und auch über das 0-2 gegen Kroatien. Und da fand ich fast, und auch andere, also nochmal, ich betone das gerade, weil das nicht nur meine Meinung dazu ist, sondern auch andere, nennen wir es mal Fachleute dazu, das entsprechend wahrgenommen haben. Und Marcel sagte, war so zufrieden nach diesem 0-2. Und also wirklich, man verliert 0-2 gegen Kroatien und es wirkte so, man ist total stolz auf diese Leistung oder zufrieden. Zufrieden. Stolz kann man auf die Leistung sein, aber zufrieden. Dabei hatte man Kroatien teilweise wirklich im Griff und am Rande des Unentschiedens, wenn man so möchte. Und das war so ein bisschen, da hat mir so ein bisschen, das ist aber direkt nach dem Spiel, das ist auch ganz wie gesagt, direkt nach dem Spiel sagst du auch nicht so reflektiert immer alles. Und da hat mir so diese Kampfansage so ein bisschen gefehlt, die dann am Ende in diesem Interview schlussendlich kam. Also das war so ein bisschen, deswegen ist das Interview, und deswegen das möchte ich betonen, das Interview finde ich viel interessanter als irgendwelche Interviews mal eben kurz nach dem Spiel oder sowas, weil das wirkt einfach nur so, ja, so, da dachte ich so, wow, also dieses Spiel 0-2 gegen Kroatien, da war mehr drin, ja, vor allem die Mitte des Spiels, so, das Ende der ersten und dann auch durchaus fast die ganze zweite Halbzeit, also das war schon sehr interessant zu sehen. Und auch was für eine Reaktion auf das, was man gegen Italien falsch gemacht hat, dann gegen Kroatien kam. Das fand ich sehr spannend. Also in der Hinsicht war die Leistung gegen Kroatien für mich deutlich besser als gegen Italien tatsächlich. Und das ohne die Blockbrüder, ja, obwohl man betont hat, wie sehr sie fehlten. Ja, aber vielleicht war es genau das Element, das dann dazu führte, dass die Jungs sich am Ende des Tages eben über, sagen wir mal, 20 bis 30 Minuten gegen Kroatien so gewehrt haben, dass Kroatien in die Situation kam, sich zu wehren auch. Ne? Also man hat Kroatien wirklich gut bespielt und ja, ich hätte schon als Trainer, wenn ich das so betrachte, ich wäre nicht zufrieden gewesen mit dem Ergebnis, auf jeden Fall. Also dass diese Zufriedenheit über das Ergebnis habe ich dann
du
auch
nicht. Du kannst ja die Erwartungen muss man halt wissen, was ist Strategie. Also um zu bewerten, ob das gut war oder nicht, musst du die Strategie kennen, musst du das Ziel kennen und was erwartest du auf dem Weg dorthin? Ja, das weicht dann ab oder nicht. So, wenn er sagt, irgendwie das war erwartet und man wollte so spielen, hey, dann kann man vielleicht zufrieden sein. Mir macht eher was anderes Angst, nämlich der Satz, auch wir wollen jetzt mit der Mannschaft, so wie sie ist, dann in diese WM-Qualifikation. Das würde halt bedeuten, dass wir jetzt ein Jahr lang eigentlich Stillstand sehen, weil jetzt, wenn du da rein willst, dann musst du es mit diesem Kader machen, es wird kein junger Spieler weiter da reingeworfen werden, sondern eher, dann passt auch diese Story, Lukas Kruhl noch reinzuholen, dann sind wir da, sagen, ey, lass uns das jetzt mit der Brechstange noch einmal machen, nur was kommt dann? So, aber okay, dann ist das auf jeden Fall jetzt das Signal, die besten Kicker, die jetzt in Deutschland existieren, je nach, egal, Historie, holt sie rein, WM-Qualifikation muss jetzt.
Ja, aber Daniel, ich hoffe ja, dass man sich jetzt nicht mit dieser Nominierung von Kruhl oder Kruhl, wie auch immer er ausgesprochen wird, dass man sich mit dieser Nominierung nicht in sogenannte Tatabhängigkeiten begeben hat, denn rein sportlich betrachtet, das denke ich, wirst du ähnlich sehen, im zweiten Spiel hat Kruhl jetzt gar nicht gespielt, also jetzt bald 36-Jährigen nominiert und den in zwei Spielen 40 Sekunden zu geben, Also rein sportlich gesehen ist das ja auch eine Bestätigung, dass diese Nominierung echt überflüssig ist. So blöd sie sich anhört, oder? Also wie siehst du das?
Ja. Kannst du machen.
Hallo? Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Hatten wir gerade Verbindungsprobleme? Nein, also nochmal rein sportlich gesehen, wie gesagt, empfinde ich das so, dass, also wenn das jetzt das war, was man erwarten kann von dieser Nominierung, ja, dann brauchst du ihn nicht nochmal nominieren. Und dann, denke ich, hat sich jetzt über diese zwei Spiele doch dann auch irgendwie der Eindruck hervorgetan, dass man ja da entsprechend andere Spieler, jüngere Spieler den Platz geben darf. Auf jeden Fall.
Ja. Ist halt Teil der Strategie. Also genau. Ja. Also ist halt, da sind wir dabei, was ist der Plan? Da sind wir wieder bei der alten Diskussion. Was ist der 5-3-Jahres-Plan? Wo will man hin? Transparenz, dann kann man alles verstehen. Der Schritt fehlt weiterhin, dann drehen wir uns wieder im Kreis der alten Podcast-Wolken. Aber hängt dann halt da dran.
Als wäre das so eine Bindung, die man nicht will. Man will sich nicht an irgendwelche Zielen binden. Man will sich nicht an einen Plan binden. Man will irgendwie so frei raus, so, keine Ahnung was, so eine offene Beziehung zur Entwicklung haben.
Die werden ja intern schon Ziele haben, die werden nur nicht kommuniziert nach außen. Das ist das Problem.
Ja, aber nochmal, das ist halt eben die Frage, was sind die Ziele? Haben die wirklich ein Ziel über 5 Jahre oder über 3 Jahre für den deutschen Futsal? Nochmal, wenn man sowas hat, dann kann man das doch auch, doof gesagt, öffentlich ausschlachten. Und das werden ja positive Ziele sein. Ja, aber ich frage mich, also ne, tatsächlich, wie diese Ziele aussehen. Ich habe noch nie, also klar, also dann ist das echt strengste Geheimhaltung. Und man unterhält sich doch, in den letzten 10 Jahren habe ich mich mit jeden Verantwortlichen da beim DFB auch mal direkt unterhalten, ne? Vielleicht bis auf einen oder sowas nicht. Und schlussendlich wurde nicht einmal irgendwie übergeordnete Vision oder Masterplan irgendwie thematisiert. Und damit verbunden, ja, ich stelle in Frage, dass es sowas gibt, intern, Daniel. Mhm. Auch wenn, natürlich wird es Ziele geben, aber ein Masterplan, also wirklich ein Plan, der ja, ich hoffe, dass es ihn gibt. Ich hoffe aber, der Glaube daran ist jetzt nicht besonders.
Was? Nein! vielleicht zum Spiel noch. Ich habe mal ein paar, ich mache ja immer die Orga-Sachen so ein bisschen. 2962 waren in der Halle. Kohl und Neves haben die Hymne wieder nicht gesungen. Ganz, ich will es einfach erwähnen. Ich finde es immer noch, ich weiß nicht. Mann, komm, üb bitte mal. Alle anderen Nationalspieler, üb doch mal mit den Jungs. Kann doch nicht sein. Krohn ist doch sowieso in jedem Instagram-Reel dabei, der aktuell von der Futsal-Nationalmannschaft kommt. Da kann er auch mal den Reel machen, wie er die Nationalhymne lernt.
Ja, aber ich kann dir sagen, ein Pedro Strickert, der spricht auch ähnlich wie Kroel kaum bis gar kein Deutsch. Zumindest, was ich jetzt vor 1-2 Jahren noch in Bielefeld erlebt habe. Der hat mitgesungen. Also da haben schon ein paar mitgesungen, Daniel. Da kannst du, weil dir das ja für dich ist das bedeutsam, da darfst du durchaus zufrieden sein.
Ja. Naja, komm, zeig mir mal bitte, Junge, zeig mir das. Dann, es gab einen neuen Kommentator. ist ein Backup-Team jetzt mit dem Julian Lukas Schäfer, der an dem Tag nicht verfügbar war, und jetzt der Kommentator, der mit da war, die machen dann in Zukunft so ein National-Backup-Team, dass sie das gemeinsam machen. Also Julian Lukas Schäfer ist weiter in diesem Team dabei. Dann ist mir aufgefallen, irgendwie wirkte die Halle nicht ausverkauft, weil, also offiziell war sie ausverkauft, meine ich, aber da waren ja einfach Tribünen nicht da. Also für mich sah das so aus wie, da wären noch Tribünen möglich gewesen. Ich meine, das ist nicht immer eine gute Taktik des DFB, die finde ich nicht schlecht. Du robbst dich ran an einen bestimmten Wert, dann lässt du Tribünen weg und dann sagst du, es war ausverkauft. Also das Signal ist natürlich geil. Ist ausverkauft. Mhm. Und wenn du euch noch Ziele innerhalb vom DFB hast, keine Ahnung, DFB sagt an die, die das planen, eure Ziele sind im Jahr 3 ausverkaufte Spiele, ja, dann kommst du natürlich dahin. Dann kannst du deinen Jahreslohnbonus damit einstreichen. Aber hey, check, war okay, ist mir nur aufgefallen. Weil die Halle war deshalb aber auch nicht so schön.
Ja, das einerseits, also vom Fernsehbild muss ich sagen, hat mir die Halle in Lüneburg auch deutlich besser gefallen als jetzt die Hamburger Halle. Also die wirkte irgendwie, auch vom Licht fand ich die nicht so schön. Aber wie gesagt, es wird seine Gründe haben, und man hat sich ja noch bei Hamburg bedankt für 2962 Fans, und damit ist man ja auch, glaube ich, sogar Top 5 der ewigen Liste.
Gut, dass du erwähnst. In unserer ewigen Liste, die wir auch führen, www.mrfutsal.de, findet ihr alles. Dann habe ich noch organisatorisch ausgeschrieben, ich fand es gut, dass es viel Bandenwerbung für die Futsal-Bundesliga gab, die dann da über die digitalen Banden geflimmert ist. Das ist natürlich schön und zeigt ja auch, dass man die Definition oder diese gemeinsame, die Symbiose ja schon sucht und versucht zu fördern. Könnte manchmal mehr sein, aber hey, das passt schon. Und das war's irgendwie zu diesen Orga-Sachen. Zum Spiel selber habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Wir hatten ja mit Wittig, Herterich, Kuzic und Strickert und Wiegels waren unsere Starting Five. Erwin Kuhl, glaube ich, hat sich echt drüber gefreut. Schöne Krise gehen raus, da auch mal da drin zu stehen, Herterich auch. Und Wiegels natürlich überragend am Anfang. Ich war manchmal bei den Kroaten, der Kommentator hat mir zu wenig Namen genannt. Wusste man nicht, wer da am Ball ist oder wer nicht. Kann ich ja auch noch aufgeschrieben.
Ja, manchmal war es so Nummer 7 oder Nummer 14.
Ja, so ungefähr. Ja. Was ich schon bis gemerkt habe, physisch war Deutschland schwächer, also da fehlt es uns an Spielen. Wir haben viele kleine, schmächtigere Spiele als Kroatien. Kroatien war sehr, sehr präsent körperlich. Das war schon dominant und hat auch immer schön Ball bekommen und der Fix so direkt rein und immer die Tiefe suchen. Also relativ schnell ranrotieren, Außenseite nach außen auf die Ala-Position wegrotieren. Schönes, also wirklich diese Attacke, das war besser als bei Italien aus meiner Sicht. Da hat man nochmal das Niveau gesehen, auch immer diese konstant hohe Geschwindigkeit. Aber da hat man natürlich eine gute Defensive, absolut.
Ja, also das waren so ein paar Sachen noch. Man konnte sich sportlich schon auch gut auf Kroatien einstellen. Es wurde ja auch im Vorlauf durchaus betont, dass sie das Spiel in die Tiefe mit dem Pivot suchen und auch entsprechend gut besetzt sind auf der Position. Zugleich muss man sagen, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, also die ersten Minuten des Spiels, da dachte ich schon, wuch. Also das wird heftig schwer. Also wirklich, da war es, die ersten Minuten waren schon.
Die haben ja auch hoch verteidigt, ne? Die waren auf Dreiviertelfeldverteidigung, die Kroaten.
Ja, und die haben Druck gemacht und da dachte ich, oh, das ist ein Klassenunterschied, die ersten Minuten auf jeden Fall. Aber wirklich Lob an das Team, haben sich reingekämpft, auch, und das muss man auch betonen. Wir betonen Grünberg, der aktuell Fragezeichen Futsal spielt, dafür umso mehr Icon League. Aber der hat ein super Spiel gemacht. Kann sein, was auch immer, ob das eine Reaktion auf irgendwas war, was man so erzählt. Also ist jetzt nicht so, dass wir nur da Kritik äußern, dass er darauf reagiert hat in einer Art und Weise. Ich glaube, wie gesagt, ein Grünberg hat da auch körperlich gegengehalten, ist ja auch von der Statur jemand, der dagegenhalten kann gegen solche Spieler wie die Kroaten. Und der hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch ein Christopher Wittig. Also man kann eigentlich sagen, alle, die auf der Platte waren, ab Mitte der ersten Halbzeit, sind an ihre Grenzen gekommen und gegangen. Das ist sehr wichtig. Und haben ein sehr interessantes Spiel gemacht. Und es waren hier und da halt auch wichtige Schlüsselmomente, um den Kroaten zu zeigen, hey, man ist gefährlich, ne? Man hat schon dann, es wurde ja immer diese Szene gezeigt, wo dann irgendwie eine ewige Ballsequenz und dann spielt man den Ball tief auf den Flügel auf Wittig und dann eine Pisada zu Grünberg und der zieht ab und am langen Pfosten verpasst dann ganz knapp Oliveira. Das war ja so die Szene des Spiels, des deutschen Spiels irgendwie. Aber das ist so eine typische Szene gewesen, eben, die den Kroaten gezeigt hat, hey, ja, also das hier ist doch kein Spaziergang, so, ne? Und das brauchte man aber auch, solche Szenen. Und ich habe ja gerade gesagt, ein Grünberg und ein Wittig waren da natürlich dann auch, oder insgesamt das Team war daran gut beteiligt. Und man hat natürlich, und das fand ich auch, das muss man auch betonen, also mitunter die beste Position im deutschen Futsal ist tatsächlich, wenn man zumindest die Länderspiele betrachtet, die Torwartposition. Du hast gerade schon betont, Pavlos Wiegels, ein sehr gutes Spiel gemacht.
Ja.
Im ersten Spiel auch Philipp Less gegen Italien. Ja, also es war nicht 100%, aber ich habe es gesagt, es war trotzdem ein geiles Spiel von ihm. Und auf der Position haben wir durchaus ein Luxusproblem. Wobei ich eins betonen muss. Pavlos Wiegels finde ich in der Nationalmannschaft besser als beim Hamburger SV. Das muss ich auch nochmal betonen.
Ist ja andere Bälle und auch die Defense ist ja anders. Ja, aber ja.
Ja. Und Philipp Less finde ich da schon irgendwie, den kann ich irgendwie besser 1:1 mit Weilimdorf und Nationalmannschaft irgendwie verknüpfen. Aber beide in der Nationalmannschaft enorme Entwicklungen genommen. Also wir können uns sehr freuen über diese zwei Torhüter. die man hat.
Bei dir. Ja.
Und vor allem gegen solche Nationen, das hat man damals schon bei Pavlos gegen Spanien gesehen und so weiter, jetzt auch gegen Italien, Philipp, und jetzt eben dann auch wieder gegen Kroatien. Mit solchen Torhütern kannst du so ein Spiel auch eng gestalten. Ne? Und dann kannst du dich reinbeißen, reinspielen und am Ende, wie ich finde, durchaus ist im gewissen Grade auch unverdient 0-2 verlieren. Weil, nochmal, wenn man das Spiel gesehen hat, ich hatte das Empfinden, ein Unentschieden wäre hier auf jeden Fall ein verdientes Ergebnis gewesen. Ne? Gegen die Kroaten.
Hätte man auch vertreten können. Aber ich glaube, ja, die Erfahrung für mich war schon, dass Kroatien viel, viel näher am Sieg war. Es war schon okay. Ja. Aber war ein tolles Spiel. Und es gibt auch Seiten, die haben uns dann sogar als Sieger gesehen. Nämlich futsal.professional. Total professioneller Futsal-Account. Er hat mich, oben steht auch noch 0-2. Also, Deutschland verliert 0-2. Im Text steht dann, wahrscheinlich die KI, ja, geschrieben, ohne gegen, ja, zu prüfen. Hier, Germany secured an impressive victory over Croatia. Okay, mhm, wir haben hier also einen beeindrucksvollen Sieg. Und dann schreibt auch der ganze Text, wie wir denn hier in dem Angriffseffizient, wie, ja, wir denn da effizient waren und am Ende auch den Sieg hier sichern konnten, um nach Hause zu tragen. Also, ja, das ist das Absurdeste, was ich in letzter Zeit gelesen habe.
Ja, lassen wir das mal so stehen.
Also geil, also Futsal.professional ist nicht professional. So, das haben, nein, wir festgelegt. Ja, ja. Also gute Entwicklung weiter. Jugendliche wären schön, aber ja, da sind wir jetzt erstmal. Können wir weiter gucken. Was hast, ja, du noch? Letzter Kommentar zum Spiel?
Ja, ich habe einen letzten Kommentar zu den beiden Länderspielen, denn, mhm, man sieht hier, man hat diesmal ja zwei unterschiedliche Gegner gehabt. Ich finde auch so vom Aufbau, von der Leistung ganz clever. Das war so ein Stufenmodell, ne? Erst Italien und dann nochmal den ganz, also einen der europäischen ganz großen Namen, Kroatien. Aber man geht weg, oder man ist ja weg jetzt von bei den Freundschaftsspielen oder Testspielen von diesen zwei Spielen hintereinander. Und da muss ich sagen, jetzt wäre gegen Kroatien nochmal ein zweites Spiel natürlich sehr interessant gewesen, ob auch wirklich das nochmal so eng gestaltet werden kann. Oder auch gegen Italien noch ein zweites Spiel, ob das nochmal so eng gestaltet werden kann. Denn wir haben ja die Erfahrung, zum Beispiel gegen Spanien oder auch andere Nationen, dass so ein erstes Spiel gegen einen Gegner, ja, wenn man nicht so ausrechenbar ist, dass man das schon noch eng gestalten kann. Aber so ein zweites Spiel dann, wenn man bekannter ist, auf einmal schon so ein bisschen auf den Sack kriegt, ne, die ganze Geschichte. Das hätte mich auch interessiert. Gleichzeitig, also das wäre da so der Aspekt, wo ich dachte, okay, ist vielleicht der Leistungsunterschied doch größer, als es diese Einfachergebnisse aufzeigen. Aber was ich sehr positiv finde, ist, das ist genau das, was du halt in der Qualifikation hast. Da hast du auch erstmal ein Spiel, wobei du hast noch ein Rückspiel, ne? Das heißt eben auch der Punkt, was hast du an, welche Vielfalt kannst du auf die Platte bringen am Ende des Tages? Und das erkennst du halt an zwei Spielen. Ne? Mhm. Ob du wirklich in vielerlei Hinsicht auf Probleme reagieren kannst. Das kann man jetzt aus diesen Spielen nicht so ablesen. Ne? Aber dennoch, super Leistung, kann man nur gratulieren zu diesen beiden Leistungen gegen Italien und Kroatien.
Yes. Dann lass uns überleiten hier zur
Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Wir hatten zwei Playoff-Spielen, ein Relegationsspiel und eine, mhm, Ad-Hoc-News, die mich gerade erreicht hat, ist hier reingekommen auf Instagram. Die MSV Bonner Lions sind doch noch da. Er hat noch gesagt, im Instagram-Dashboard war die Seite weg. Nicht, dass die Bonner Lions, die hatten ja viel vor, aber hier wurde gesagt, nee, die Seite hat irgendwie die Freundin gemacht von einem Spieler, der ist halt weg und deshalb war die Seite weg. Yeah, okay. Also Jubel. Bonner Lions, wir freuen uns darauf, dass sie nächste Saison anscheinend noch weiter dabei sind. Ja, ist geil. Einfach mal Ad-Hoc-News um 22 Uhr reingekommen. Und dann aber jetzt zur Bundesliga, zu den zwei Spielen. Das erste Spiel konnten wir leider nicht schauen. Ich hätte es gern geschehen, weil die Halle sah so schön aus. Denn der HSV hat nun auf dem HSV-Campus gespielt. In der Margit-Zinke-Halle, die ich noch nicht gesehen hatte zuvor. Mhm. Sah eigentlich perfekt aus wie für Futsal-Bundesliga. Nicht zu groß, schön viel Platz und natürlich dekoriert mit HSV-Brand. Mhm. Toll, also eigentlich fürs TV-Bild super. Der TSV Wallendorf, ich wollte mal nachfragen, habe ich ganz vergessen, hat wohl auch versucht, dann selbst das Produktionsteam rund um Daniel, mhm, Nötzl da vor Ort dann den Livestream zu realisieren, was nicht funktioniert hat. Könnt ihr gerne mal melden, warum. Ja. War es die Technik in der Halle, war es die Zeit? Ich kenne das ja selbst, das zu organisieren ist nicht immer einfach.
Aber du weißt es doch, der Heimverein muss doch austragen. Weißt du doch seit Mainz.
Ja, du kannst ja dann trotzdem über, ja, den. Klar, ah, okay. Ja.
Ja, ja, aber das ist die Frage, ne?
Hahaha. Das heißt, sie hätten über den HSV-Kanal streamen müssen, dafür hätten sie natürlich ihre Credentials über ihre Passwörter rausgeben müssen. ja, gut, aber du kriegst den Streamlink ja eigentlich. Den kannst du auch wieder, ich glaube, das war's nicht. Du kannst dann schon streamen, du brauchst einfach nur den Streamlink und den kannst du einfach neu generieren. Den löscht du einfach und dann kann da keiner mehr drauf zugreifen auf deinen Stream, aber im Grunde musst du als Produktionsteam das parallel sehen. Ja, also, könnte sein. Deshalb kann ich gar nicht viel sagen zum Spiel, außer dass der TSV 2-1 gewonnen hat und in Anbetracht der Tatsache, dass der HSV nächste Saison ja nicht mehr Bundesliga spielen wird, glaube ich, hätte ich ein schlechtes Gefühl, wenn jetzt auch noch der HSV deutscher Meister wird, mit Außenwirkung. Hast du ein anderes Gefühl?
Also erstmal, das wäre rein sportlich betrachtet, das klar. Es wäre schon eine Slapstick-Nummer irgendwie, wenn die jetzt Meister werden würden und dann nächstes Jahr Regionalliga spielen und Champions League. Wäre schon natürlich krass. Aber ich möchte noch betonen, diese Halle, ne? Ich fand die gar nicht gut, muss ich sagen. Also die Sporthalle am Volksparkstadion. Erstens das TV-Bild von Weilendorf, also die haben ja da Highlights gemacht. Ach,
die habe ich gar nicht gesehen. Okay,
genau, es gab Highlights. Deswegen, also die Highlights. Ich fand, dass die Kamera war nicht hoch genug. Also da gäbe es wahrscheinlich eine Möglichkeit höher zu gehen, aber war nicht optimal, weil die Tribüne nicht hoch genug war. Und zugleich finde ich, da sind ja auf einem Spielfeld und dann ist das hellblau und dann irgendwie rot. Rot war das Futsalspielfeld bzw. Handballspielfeld. Aber 10.000 Linien, 5.000 Spielfelder anderer Sportarten fand ich nicht optimal fürs TV-Bild, fürs Spiel wahrscheinlich nicht problematisch.
Weil die alle weiß sind, jetzt sehe ich das. Die sind alle weiß.
Ja.
Oh. Ja, ja, und das hast, dann siehst du jetzt relativ schwer. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Mit dem zu tief, ja, finde ich persönlich aus Streaming-Sicht wäre okay, aber die Linien, das ist ja ganz schwer. Auch die Außenlinie, die siehst du ja kaum.
Ja, genau. Das meine ich. Mir fehlt der Kontrast. Aber insgesamt eine coole Halle und bin überrascht, dass man diese Halle zuvor noch nie genutzt hat. Und die so spät rausgegraben wird. Vielleicht für das letzte Heimspiel der Futsal-Bundesliga-Geschichte vom Hamburger SV.
Ja. Ja. Dann gehen wir weiter. Zu Liria gegen Hohenstein.
Entschuldigung, Daniel, zum Ergebnis noch.
Ja.
Kann man vorab auch sagen, denn als Überleitung zu Liria, Liria verliert ja 0-2, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wie haben sie gespielt?
Nee, Liria verliert 4-1.
Ah, 4-1, Entschuldigung. Ach, 0-2 war, glaube ich, Halbzeit. Oder irgendwie so. Aber zwischenzeitlich 0-2. Bis dahin hatte ich nämlich noch geguckt. Hier haben wir ein enges Ergebnis und auch zwischen Liria und Hohenstein enge Ergebnisse. Also ein 4-1 ist für mich kein hohes Ergebnis. Das spricht eben dafür, dass auch wirklich hier die richtigen Teams im Halbfinale sind. Zugleich hast du aber eben zwei Teams, und das vorab jetzt, bevor wir auf Hohenstein bzw. Liria eingehen, hast du zwei Teams, die halt primär ihre Leistungsträger als das sind Legionäre, also ausländische Spieler, sei es bei Hohenstein und auch Weilendorf, die dann gegen Mannschaften, vielleicht auch die zwei Mannschaften spielen, wo mitunter die besten deutschen Spieler vertreten sind. Nehmen wir mal den MCH raus, spricht nicht für die Struktur dort, aber hier Hamburg und Liria und beide verlieren halt dann schlussendlich ihre Halbfinalpartien gegen die Legionärsteams, könnte man sagen. Legionärteams, egal. Du weißt, was ich meine. Und die Zuhörer auch und Zuhörerinnen. Genau, und das ist auch mal zu betonen, dass wir hier wirklich so eine Art die beiden Mannschaften haben mit Hohenstein und Weilendorf, die also wirklich nahezu komplett teilweise in der Vergangenheit und jetzt auch immer noch primär auf ausländische Spieler setzen, ja, gegen zwei Teams, die bekannterweise ja auch eine ganze Menge U19 oder eben A-Nationalspieler stellen, ne, oder gestellt haben in der Vergangenheit. Ne? Das ist, finde ich, ein interessanter Vergleich und ja, am Ende enge Ergebnisse, was mich natürlich freut.
Ja.
Erzähl du mal mehr zu Liria gegen Hohenstein.
Genau, ich habe das leider nur so parallel gesehen, deshalb eher und in die Highlights. So mein Eindruck vom Stream übrigens, der Kommentator, es war lieber nicht Ricardo Blume. Er hat das doch super gemacht. Also ich finde, er könnte das wieder machen, weil der Kommentator macht es neutral, liest Namen vor, ist okay. Jetzt hat er aber auch gesagt, ein Unentschieden heute wäre super. Also er hat diese Playoff-Modus hat er nicht verstanden gehabt, weil es ging auch am Ende wegen Ergebniskorrektur und so. Aber okay, das Hauptsache Stream ist da, ich konnte ein bisschen folgen. Hott war schon sehr dominant. Es gab sehr, sehr viele Chancen von Hott, gerade so am Ende, erster Halbzeit. Und Johnny Goede, überragender Tag. Ja, was der da wieder rausgeholt hat wieder. Also muss man wirklich ganz toller Rückhalt. Mir tut es ja bis heute in der Seele weh, dass er die Chance auf die Futsal-Nationalmannschaft ja kurz hatte und dann wegen nichtigen Gründen, wie man gehört hat, dann beenden musste oder der nicht nochmal nominiert wurde, kann ich weiterhin kaum verstehen. Ja, aber das war schon sehr dominant von Hott, was sie da aufgespielt haben, auch noch in Berlin, muss man nochmal sehen, nochmal Auswärtsspiel. Ja, aber waren viele Highlights, war, glaube ich, für die Zuschauer sehr, sehr sehenswert. Ja. Ich drücke weiter die Daumen wie du, damit Deria als die Mannschaft, die meisten deutschen Jugendspieler jetzt hier mit reingebracht hat, auf dem Niveau das sich irgendwie nochmal gönnt und vielleicht doch ins Finale mal einzieht.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, das darf man auf jeden Fall betonen. Und ich habe mich ja schon als Deria-Fan geoutet zuletzt und hoffe, dass dann im Rückspiel da noch eine andere Reaktion kommt, beziehungsweise eine Reaktion auf das Ergebnis und dass man das nochmal eng gestalten kann. Und bei Hohenstein, es ist auch ein zu erwartendes Ergebnis gewesen. Also beide Ergebnisse, sei es jetzt Weilimdorfs Auswärtssieg und auch Hohensteins Auswärtssieg, ist im Rahmen eines Halbfinals durchaus zu erwarten gewesen. Wobei ich auch eins betonen muss, das, was ich jetzt in den Highlights von Weilimdorf gegen Hamburg gesehen habe, da muss ich sagen, war das Spiel zwischen Hamburg und Weilimdorf streckenweise von den Chancenverhältnissen her auf jeden Fall sehr offen, sehr offen. Also wirklich, da teilweise Hamburg mit sehr guten Chancen, die sie nicht verwalten. Aber genau das ist es, was ich jetzt auch im zweiten Spiel zwischen Liria und Hohenstein betonen möchte. Eben die Chancenverwertung, die Qualität vor dem Tor. Das unterscheidet eben, unterscheidet den deutschen Futsal oder Spieler, die in Deutschland ausgebildet wurden, ja?
Ja.
Von den Spielern, die halt eben im Ausland schon sehr früh mit Futsal angefangen haben. Das Alter ist sehr entscheidend in der Qualität, in der Ruhe, in der Genauigkeit, in der Art und Weise, vor dem Tor abzuschließen. Und das hat man an diesen beiden Halbfinalpartien gesehen. Hamburg scheitert vor allem an Philipp Pless und einfach der eigenen fehlenden Fähigkeiten vor dem Tor. Und Liria dann schlussendlich in der Hinsicht auch an Hohensteins Erfahrung, die dann schlussendlich die Tore machen und Liria eben ja dadurch dann auch schlussendlich verdient besiegen. Ja,
ja,
genau. Und was ich aber noch betonen will, hatte ich ganz vergessen. Ulusoy hat beim HSV getroffen gehabt, um jetzt hier nochmal so kurz auf das erste Halbfinale einzugehen. Brustannahme und direkt ins Tor geschossen. Die lebende Legende
auf des deutschen
Fußballs, die nie das deutsche Nationaltrikot tragen durfte anscheinend.
Ja, sowas finde ich fresh.
Sehr cool.
Ich habe so ein bisschen These, weil ja auch weil eben auch Ulusoy zurückkommt ist beim HSV, dass der HSV auch so ein bisschen diesen Boykott und diese Rückstufung, diese Anti-Bundesliga-Entscheidung ja auch ein bisschen da gefällt hat, weil man vielleicht mit der kostentechnisch das Team nicht verjüngern konnte. Also mit welcher Perspektive habe ich denn? Dann gehe ich ein Jahr zurück, kann mir ein Jugendteam ohne größeren Druck aufbauen. Könnte auch ein Grund sein, zusammen, also ein Misch daraus zu sagen, komm, dann machen wir einmal den DFB zu sagen, so geht's nicht weiter. Wir brauchen sowieso das eine oder zwei Jahr, um hier umstrukturieren. Geht natürlich in der Regionalliga viel besser, um zu strukturieren und junge Spieler aufzubauen. Kann ja auch sein, würde ich mir wünschen. Aber ja.
Ja, und ich kann dir auch eins sagen, der Hamburger Stützpunkt U19 hat eine ganze Menge sehr gute Kicker. Also ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass die dann schlussendlich auch in einem ordentlich strukturierten Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb dann ihren Platz finden. Und ich hoffe, dass der HSV diesen auch bieten kann.
Ja.
Und ansonsten andere Clubs aus Hamburg, ein paar sind ja noch da.
Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Du hast ja schon gesagt, dass diese Qualität vom Tor, und das trifft ja auch nicht nur für Leute zu, die im Futsal gut sind, sondern auch die hohe Fußballspieler sind. Das war für mich auch bei Mainz ein Punkt. Die Spieler von Balkan Boys waren halt einfach auch sehr abgeklärt vom Tor, gewinnen damit jetzt deutlich das Spiel gegen die TSG Mainz. Die tat sich mit 25 Mann, muss man ganz hoch anerkennen. Christian Wölfschneider, unser Futsal-Enthusiast, 14 Spieler nach Pfaffenhofen aus Mainz, bis zum Ende gekämpft, muss man wirklich hoch anerkennen. Und da wird, ist ja auch wichtig für die Jungs dann zu sagen, hey, das ist Futsal aus Leidenschaft. Ja, das ist toll.
Hast du wieder Pfaffenhofen gesagt? Pfaffenhofen gerade?
Ja, was war,
Du hast wieder Pfaffenhofen gesagt, oder?
Ja, wie Pfarrkirchen. Wieso komme ich mal auf Pfaffenhofen? Pfarrkirchen, ja.
Weiß ich auch nicht.
Ist ja so. Ja, gut. Also Pfarrkirchen. 9:02 Pfarrkirchen. In der Halle war wieder mega Stimmung. Ich glaube, das war auch geil für die Jungs. 400 Zuschauer waren da. Also das wünscht mir natürlich auch, dass Balkan einfach drinnen bleibt. Aufgrund der Stimmung. Jedmir war diesmal nicht am Mikrofon. Ich habe ja das Mirza Hasanovic langgezogene, den langgezogenen Jugendgeschrei vermisst. Es waren zwei andere Sportfreunde am Mikrofon, denn Jedmir ist wohl kurzfristig ausgefallen. Deshalb waren die anderen recht kurzfristig eingesprungen.
Ja.
Hat man natürlich gemerkt. Waren Fußballer, kam manchmal so Sachen wie, ja, das ist Fußball hier, das macht Spaß. Oder, ja, der Stürmer da vorne. Deshalb, weil die beiden da jetzt total spontan reingeworfen wurden und dafür ganz ehrlich super. Hauptsache Stream, Hauptsache ein bisschen Kommentare, ein paar Namen vorlesen, das wirkt lebendig und macht ja. Das dann ja auch gut.
Und eins muss man noch sagen, weil das erreichte uns ja gerade noch, jetzt kurz hier, bevor wir uns unterhalten über das Spiel. Ich habe das Spiel leider nicht komplett mit Kommentar gehört oder geschaut. Ich habe das so nebenbei laufen lassen und irgendwann war das Ergebnis so deutlich, dass ich dann, ich sage mal, nicht mehr so extremst genau hingeschaut habe. Absolut verdienter Sieg für Pfarrkirchen auf jeden Fall. Abschlussqualität deutlich höher. Dennoch von der taktischen Variation, da sehe ich es ähnlich wie Christian auch, der das auch nochmal so ein bisschen als Trainer reflektiert hat sicherlich, dass da Pfarrkirchen schon nicht so divers ist. Also die haben eben individuell ganz gute Kicker und auch vom Tor einfach durch die Bundesliga-Erfahrung und durch ihre, ich sag mal, den tschechischen Spieler und auch entsprechende Spieler, die dann da dazu kamen, die entsprechende Qualität mitbringen aus dem Futsal. Das sind die entscheidenden Schlüsselspieler, die dann am Ende da die notwendige, ja, taktische Grundlagengeschichte reinkriegen und am Ende sind sie vom Tor ausreichend. So, was ich aber jetzt noch sagen wollte, weil das erreichte mich gerade hier, dass irgendwo bei, ich habe das nicht alles gehört, also nochmal, sollte man nochmal genau hinhören, sollte das so gewesen sein, dann muss das jetzt hier ganz scharf kritisiert werden. Denn circa bei 30 Minuten soll beim Sport Europe Livestream von den Kommentatoren gesagt worden sein, die Leute vom Balkan haben genetisch bedingt einfach die bessere Technik. Da muss man mal durchatmen. Das ist mal so salopp gesagt. Das ist auch aus der Situation heraus. Deswegen, ich will das hier nicht zu scharf kritisieren. Aber im Grundsatz spricht man hier von einem durchaus rassistischen Gedankengut, wenn man anfängt, über die Genetik einer ethnischen Gruppe zu sprechen. Und das darf natürlich nicht passieren in einem Stream des deutschen Futsals. Dass da jemand über genetisch bedingt einfach bessere
Technik spricht. Ist ein guter Punkt, denn die zwei Kommentatoren, die da ja reingeworfen wurden, die sich da keine Gedanken gemacht haben. Frage ist ja, macht man es dann aus solchen Aspekten, die dann passieren können, wie die Sache? Oder es wurde auch Werbung gemacht. Auch aus gutem Herzen im Livestream nach Vermarktungsrichtlinien des DFB darf das nicht gemacht werden. Hat ich dann auch bei Campos noch schnell geschrieben. Denkt dran, nicht weiter Werbung machen. Das ist halt schwer, wenn du jemanden produzieren lässt, der nicht mit den Gegebenheiten dann sich daran gewöhnt. Ist vielleicht mal ein guter Hinweis. Braucht man, auch wenn jemand spontan einspringt, so ein Briefing. Man kann ja mal so eine Datei vorbereiten. Hier ist so ein Blatt, das liegt immer rum, also passt bitte auf die Äußerung gerade, was so, wer ist besser genetisch und so, keine Ahnung. Bitte passt auf die Äußerung auf. Sag gar nichts dazu, warum jemand besser ist.
Nochmal, wir müssen das hier betonen. Also die Jungs vom Balkan, die Balkan Boys sind uns ja eigentlich durchaus sympathisch und wir finden ja auch das super, dass sie die Halle so voll machen und dass da so viel Action ist. Aber wenn sie uns hören, hört da nochmal bitte rein. Wenn da wirklich sowas gesagt wurde, dann, ihr seid verantwortlich für diesen Livestream, dann, so hart es sich anhört, ihr müsst euch als Verein davon distanzieren, da muss nochmal was kommen. Weil sonst lasst ihr es so stehen und das ist höchst unprofessionell und auch schädlich für die Futsalmannschaft von den Balkan Boys. Ne? Ja. Also Leute vom Balkan haben genetisch bedingt einfach die bessere Technik, soll dort bei circa 30 Minuten gesagt worden sein. Und wenn das stimmt, dann bitte ich die Balkan Boys da, sich das nochmal anzuhören und da dann auch klar sich zu distanzieren. Ansonsten ist das schwierig, so eine Aussage.
Das hat die Gefahr, wenn du jemanden ranlässt, der nicht gebrieft ist. Ist auch ein Learning, auf jeden Fall. Glaube ich, die Jungs mit. Dafür haben sie uns bei 13 Minuten zweiter Halbzeit erwähnt, Mr. Futsal. Muss ja, ich jetzt bedanken. Jetzt haben wir wirklich hier Zuckerbrot und Peitsche, leider.
Ja, nochmal.
Aber hey, wie das gesagt, wird ja dazu zu einem reflektierten Feedback. Hoffentlich ist sich alles offen, was wir euch mitgeben.
Eine durchaus sympathische und freundschaftliche Beziehung macht vor allem Ehrlichkeit aus. Und wir müssen da ehrlich sein. Und wenn sowas da stattgefunden hat, ist ehrlich auch dann zu kritisieren, damit sich eben die Jungs aus Pfarrkirchen verbessern können und da auch einfach einen stabilen Rücken zeigen können, wenn man so will, ne? Also gerade bleiben können. Und das ist mir wichtig, ne? Also es geht nicht um Sympathiepunkte, ne? Ich bin selbst ein Typ, der kämpft nicht um Sympathiepunkte. Mir ist sowas scheißegal. Mir geht's um Ehrlichkeit, um Echtheit, Authentizität und deswegen betone ich das hier nochmal. Sollte das da der Fall gewesen sein, finde ich es krass und das sollte reflektiert werden und dann darauf reagiert werden. Genau.
Vielleicht nochmal jetzt abzulenken, die letzten Minuten hier im Podcast, auf das Spiel oder spielerische Punkte vielleicht nochmal in der Partie, weil ich habe mir zwei Sachen nochmal aufgeschrieben. Bei Mainz hat man wieder das Problem gesehen, Tiefe zu erzeugen. Sie rotieren, sie haben diese klassischen Rotationen drin, aber die Rotation beginnt viel zu früh. Die beginnen immer 3, 4, 5 Meter weg vom Gegner. Dadurch schaffst du keine Räume. Eben auch, was ich bei Kroatien gesagt habe, was die natürlich super gemacht haben, dieses Ran. Rücken, ja, Ballhand, erstmal Tiefe suchen, so weit wie es geht, dann die Rotation steigen. Mainz kam nicht in die Tiefe. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, taktisch, Balkan holt beim 13-0, 14-0 den Flying Goalkeeper raus. Ich kann solche Taktiken verstehen, wenn das Spiel eigentlich eng ist und man per Glück irgendwie 3-0 führt. Dann könnte man sagen, wir müssen durchatmen. Es geht irgendwie Zeit runter zu spielen. Aber in dem Fall war ja Balkan Boys dominant. Zu keinem Zeitpunkt aus meiner Sicht war das Spiel jemals gefährdet, muss man dann den Flying rausholen, weil wenn die alte Taktik war ja erfolgreich, war dominant. Und durch so einen Flying Goalkeeper in der Situation sind die eher nervös geworden. Also danach wurde eher auf Mainzer Seite stärker.
Zeigt jetzt keine mentale Stärke, könnte man sagen, wenn man solche Irrfahrten des Flying Goalies an den Tag legt. Also muss man auch sagen. Ich weiß nicht, wie stark Pfarrkirchen in der deutschen Fußballgeschichte verankert ist. Es gab hier und da Teams, die solche Taktiken gewählt haben, bei Führung den Flying rausholen. Und diese Teams, die hatten auf jeden Fall als Reaktion darauf keine positive. Und ist mehr ein Zeichen auch so ein bisschen von Sorge, die man hat. Und von daher, ich nenne es eine Irrfahrt. Irrfahrt. Es ist eine Irrfahrt, wenn man den Flying unter diesen Bedingungen dann rausholt.
Kleiner Funfact am Rande übrigens, habe ich mir noch aufgeschrieben, Balkan Boys wollte den Basketballkorb absägen. Das war doch der fast die Bundesliga gekostet hat. Er hing immer noch da. Er hat gelächelt, der Basketballkorb. Ich habe es genau gesehen. Der hat geschmunzelt da oben. Der hing noch.
Ja. Gut, aber dann sind sie doch selbstbewusst genug, dass sie trotz des Basketballkorbs dieses Spiel angegangen sind.
Ja, genau. Das stimmt. Ja. Gut. Diesmal haben wir auch das hier nicht mehr gesehen.
Naja, und er hat einen gefehlt als Kommentator, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, schöne Grüße geht raus.
Mir hat einen gefehlt als Kommentator.
Ja. So.
Sehr schön.
Also, dann erstmal Glückwunsch. Sportlich, Balkan Boys, überzeugend gewonnen. Mainz, überzeugend gekämpft, aufgetreten, wirklich gut verkauft unter den Aspekten. Und vielleicht, ja, ein, zwei Tore zu hoch, aber am Ende war es dominant. Schönes Futsalspiel. Livestream war da. Ja, jetzt kommt diese Woche dann der KSC gegen PCF Mülheim. Beide Teams überregional noch nicht viel gesehen von anderen Vereinen. Deshalb glaube ich, richtig spannend das Spiel. Also auch für mich. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Wir haben auf beiden Seiten ehemalige Bundesligaspieler, teilweise Nationalspieler, Timo Di Giorgio. Und das wird auch interessant, welcher Kader da auftritt. Also wenn tatsächlich nochmal Ramiz Shovtorov, ehemals Fortuna Düsseldorf, aserbaidschanischer Nationalspieler, kommt der dann doch nochmal auf die Platte? Stand schon einiges Mal mit dabei.
Boah. Fedor Brack zum Beispiel.
Ja, Fedor Brack auch noch mit dabei. Ja. Und ich hoffe, der Stream klappt und ihr seht und hört uns dann dort. Wen auch immer von uns beiden, wir geben unser Bestes.
Also du wirst auf jeden Fall da sein.
Ich muss erstmal den YouTube-Account freischalten, weil ich noch die Passwörter hatte von vor 10 Jahren. Und den Sportdeutschen-Account haben wir auch erstmal angemeldet. Also der ist auch noch nicht mal da. Also auf YouTube können wir bisher streamen. Sportdeutschland kann ich noch keinen Stream einrichten. Aber wir tun unser Bestes.
Ja, ich bin auch gespannt auf das Spiel. Wie gesagt, rein sportlich gesehen haben wir ja schon betont, das hat sich jetzt auch bestätigt, in der anderen Gruppe Balkan Boys, das ist dort, an denen wird sich gemessen. Da wird jetzt Blumstadt United auch im nächsten Spiel dann eben sehen, wo sie stehen in dieser Relegation. Und jetzt haben wir die andere Gruppe, die eigentlich, wie ich schon betonte, gar keine Gruppe ist, ist ja nur ein Zweierduell. Ja, und da ist dieses erste Spiel natürlich schon eben, weil da wird das Torverhältnis dann zählen am Ende des Tages. Also mehr oder weniger ein direkter Vergleich. Man hat dann den direkten Vergleich. Und ja, es ist sofort spannend. Also es ist schon fast, das hat schon einen richtig Spannungsmoment und gleichzeitig nicht klar, wer da stärker ist. Muss aber betonen, Daniel, sollte der PCF Mülheim mit Schofterow und Schütte und wie sie alle heißen, also die haben ganz gute Kicker. Ja, und ich kann Karlsruhe SC jetzt auch nicht einschätzen, habe sie aber beim Stützpunktturnier gesehen. Ich habe beide Teams schon gesehen in dieser Saison und da muss ich sagen, der PCF Mülheim mit Schofterow und Co. für mich schon im gewissen Grad leicht favorisiert. Ja, wenn sie denn diese Jungs auf die Platte bringen. Sollten sie die nicht auf die Platte bringen, könnte das auch ein sehr offenes Ding sein. Aber ja, Mülheim hat schon eine ganz, ganz interessante Qualität, wenn sie denn ihre Stars dabei haben. Genau. Und Karlsruhe, ja, aber gut, beim Stützpunktturnier waren sie wahrscheinlich auch nicht in Vollbesetzung. Aber da haben sie mich nicht vom Hocker gerissen.
Und aber das ist ja der Punkt. Gespannt. Wer steht an dem Tag richtig auf der Platte? Das ist halt.
Und das ist da wichtig. Da kannst du dir keinen Ausrutscher jetzt erlauben. In der anderen Gruppe kannst du dir vielleicht mal einen Unentschieden erlauben und kannst trotzdem alles aus eigener Kraft machen. Hier musst du jetzt im ersten Spiel schon da sein.
Und die Tore zählen, weil es kein Playoff.
Richtig, genau. Die Tore zählen. Das ist direkt ein direkter Vergleich.
So genau. Ist es. Ne? Top. Ja,
schön, Daniel.
Boah, anderthalb Stunden. Wir wollten wieder eine Stunde schaffen. Naja, knapp vorbei. Daniel,
das ist einfach unsere Zeit. So ist es eben.
Okay, das stimmt.
Und Daniel, ich hoffe, ich bin auch dabei in Mülheim. Es wird sich jetzt noch klären im Laufe der Woche. Ansonsten wünsche ich dir dort ganz viel Spaß und auch allen bei unserem Stream, für den wir jetzt hier nochmal Werbung machen, unabhängig davon, welche Bedingungen vorherrscht. Ne? Wir zeigen einfach die Bedingungen, die der deutsche Futsal uns anbietet. Ja, und dann wünsche ich allen da draußen eine schöne Woche und eine gute Zeit. Und ich freue mich auf die nächste Folge dann nächste Woche. Daniel, ciao.
Ciao.